Wir sind wieder da. Hallo.
Hallo.
Hallo. Wer bist du denn?
Ich bin Benny. Ich sitze bei dir zu Hause. Endlich wieder.
Endlich wieder, ja.
Das hat uns immer gut getan. Und ich freue mich, mit dir in die 31. Folge des Bierdebu-Podcasts einzusteigen.
Darauf und darüber freue ich mich auch. Ich bin Tim. Ich begrüße euch auch recht herzlich zu dieser neuen Folge. Es ist für uns der 8. September, Dienstag, der 8. September. Und wir haben uns jetzt auch schon wieder länger nicht gesehen und auch länger nicht gesprochen, außerhalb unserer Podcast-Aufnahmen oder Aufnahme vom letzten Mal. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie geht es dir?
Mir geht es eigentlich sehr gut. Letztes Mal habe ich mich, glaube ich, über den Herbst gefreut.
Ja.
Der ist jetzt schon Alltag geworden, obwohl es immer noch eigentlich recht warm ist.
Ja.
Ich bin einigermaßen entspannt und zufrieden und dödel so vor mich hin.
Bei mir ist die Vorfreude auf die kommende Jahreszeit auch jetzt richtig reingekickt.
Da ja?
Ja, richtig doll. Finde ich richtig cool.
Bei mir ist das fast schon wieder abgenommen. Wenn die ersten Tage nach dem Sommer, da hatte ich das ganz doll und jetzt ist es so okay.
Ja, beim letzten Mal war ich noch so ein bisschen sehnsuchtsvoll, so, ach Gott, es war ja irgendwie, okay, 30 Grad war ein bisschen doll, aber irgendwie war es auch nicht alles schlecht und ganz cool, wenig tragen zu können, irgendwie immer kurze Hose anzuhaben und so und jederzeit draußen was machen zu können. Und jetzt muss man ja schon echt wieder drüber nachdenken, was zieht man da eigentlich an? Und insbesondere, wenn man relativ früh aus dem Haus fährt, dass man dann doch schon eine Jacke braucht und wenn man dann mittags, nachmittags zurückfährt, dann schwitzt man sich halb tot. Das stört mich. Dann lieber doch dauerhaft halb tot schwitzen. Dann weiß man wenigstens, was man hat und worauf man sich einstellen
muss. Ja, die Übergangszeit. Es gibt auch solche Sachen, die nennt man dann Übergangskleidung.
Ja.
Es gibt Übergangsjacken.
Ich weiß.
Das ist doch Kacke. Also ich weiß nicht. Ich habe immer nur eine Jacke oder einen Mantel. Und wenn entweder es ist kalt, dann ziehe ich ihn an oder nicht. Aber es gibt ja Leute, die haben offensichtlich sehr kleine Korridore von Temperatur.
Genau, so kleine, ganz klare Abstufung.
Ja, zwischen so und so viel Grad trage ich diese Jacke und ab so und so viel Grad dann die Winterjacke.
Du hast nur quasi die Jacke oder den Mantel, Mantel?
Jacke? Ja, ich hatte immer Mäntel die letzten Jahre. Das letzte war jetzt so eine Art Hybrid.
Und das ist etwas, was du nur, also eigentlich für den Winter hast. Und ja, wenn es richtig kalt ist, trägst. Und das ist die einzige jackenartige Kleidung, die
ja,
du hast?
Ich muss jetzt keine fressen, weil ich das, sagt man das so? Ja.
Weiß ich nicht.
Wenn man irgendwie den eigenen Worten Lügen straft, sagt man das so? Ich habe ein Redewendungsproblem. Ich habe die Jacke, die ich jetzt zuletzt hatte, diese Jackenmantel, die kann man aufribbeln, also die kann man auseinandernehmen. Die hat zwei Schichten.
Ah, okay, wie so eine Decke.
Eine Weste innen drin noch, als okay. Fütterung. Mhm. Und tatsächlich mache ich das, dass ich nur im dicken Winter die so anziehe. Insofern ist das, habe ich auch eine Art von Übergangsjacke. Aber ich finde, zu viele Leute haben zu viele spezifische Kleidung. Anlassbezogene Kleidung, temperaturbezogene Kleidung. Diesen Gürtel trage ich nur mit meinen grünen Schuhen und
ach. Ich habe das ganz viel.
Nein, das ist überhaupt nicht.
Doch. Das sind keine Sachen, die ich im Alltag viel trage. Aber ich habe schon funktionsspezifische Kleidung. Ich habe Hemden, die ich immer nur zu bestimmten Anlässen
okay
trage. Ich habe ich habe eine dünne Jacke für, wenn es nicht ganz so kalt ist. Ich habe eine etwas dickere Jacke für, wenn es kälter ist, aber noch nicht Winter. Und ich habe anderthalb Winterjacken.
Anderthalb?
Ja, ich habe eigentlich zwei, aber die eine davon trage ich eigentlich nie.
Da fällt mir ein, ich muss dringend mir eine neue Jacke kaufen, denn die alte ist echt krass. Die hätte ich eigentlich vor 2 Jahren entsorgen müssen. Nächstes Jahr kann ich die nicht mehr anziehen.
Weil die aussehen wie deine Socken?
Ja, so ähnlich.
Mit lauter Löchern? Na gut, okay.
Ziemlich krass abgenutzt. Aber ganz kurz Thema Jacken.
Ja.
Kennst du das, dass man das sagt? Dass man die Jacke nicht anziehen soll, bevor man rausgeht?
Nein. Das habe ich noch nie gehört.
Weil man sich dann angeblich erkälten kann oder es einem kalt wird. Das ist irgendwie so ein Oma-Ding. Sie sagen, jetzt Mensch, zieh doch mal die Jacke. Manchmal hat man das so, man macht sich schon fertig und dann verquatscht man sich noch und steht man noch im Wohnzimmer oder was auch immer, in der guten Stube. Ich habe irgendwie jetzt meine Omas Haus so vor Augen. Und dann kriegt man irgendwann gesagt, so jetzt zieh doch noch mal aus. Einerseits, weil es unhöflich ist, weil es so Aufbruchstimmung verbreitet, aber andererseits, weil die glauben, dass einem dann kalt wird, wenn man vorher schon die ganze Zeit sich aufgeheizt hat. Und das ist doch einfach physikalischer Unsinn, oder nicht?
Also, dass man sich dadurch eher erkältet, ist auf jeden Fall Unsinn. Das ist genauso ein Quatsch, wie dass man sich vermehrt erkältet, wenn man mit nassen Haaren rausgeht. Das stimmt auch nicht. Das ist auch so ein Urban Myth, auch ja. so eine Oma-Weisheit, die einfach so nicht wahr ist. Weil ohne Krankheitserreger keine Erkältung oder keine Krankheit. Man ist etwas anfälliger für Krankheitserreger, wenn man mit nassen Haaren rausgeht, aber man hat nicht eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf Krankheitserreger zu stoßen.
Aber vielleicht hat man eine schlechtere Abwehr.
Oder? Hat man, weil die kalten Schleimhäute weniger Abwehrmaßnahmen von sich aus gegen Krankheitserreger haben. Ja, aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, ich habe gerade frisch geduscht und ich steige aufs Fahrrad, okay, um von A nach B zu fahren, ja, dann stimmt es halt nicht.
Ja.
Und wenn man da keinen Menschenkontakt hat und nicht irgendwie Bahn fährt und sich danach die Zunge langzieht mit seinen ekelhaften Bahnhänden, dann passiert eigentlich auch nichts. Zumindest nicht mehr, als sonst passieren würde, wenn du mit trockenen Haaren rausgehst. Und ich glaube, jetzt muss ich mal, wenn man jetzt sich richtig aufhört, doch, vielleicht stimmt es ein bisschen. Das ist vielleicht die Entsprechung von heiß duschen oder sehr warm duschen und dann in eine normal temperierte Umgebung gehen, dann friert man ja auch eher, als wenn man nicht so warm geduscht hat, also nicht so aufgeheizt ist. Verstehst du?
Ja, weil sich der Körper an die höhere Temperatur gewöhnt hat. Okay, vielleicht ist da doch was dran.
Aber ich muss sagen, ich kenne diese soziale Situation überhaupt nicht.
Ich kenne die sehr gut. Die ist mir schon, also ich habe das so, also jetzt, ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren meines Lebens nicht mehr, aber davor ständig. Nee, zieh dir doch mal die Jacke aus, das ist dir gleich so kalt, wenn du rausgehst.
Nee, ich habe ja auch noch nie gehört und ich ziehe auch einfach meine Jacke wirklich immer erst an, kurz bevor ich gehe. Ich finde es auch unangenehm, eine Jacke zu tragen, insbesondere in der Wohnung. Genau wie Schuhe in der Wohnung mag ich auch nicht gern. Die ziehe ich eigentlich auch immer erst wirklich dann an, wenn ich gehe. Und da weiß ich aus verlässlicher Quelle, dass es viele Leute anders machen, dass sie, ich muss in einer halben Stunde los, dann ziehe ich jetzt schon mal meine Schuhe an, dann kann ich irgendwie die restliche Zeit schon mal in Schuhen noch in
der Wohnung verbringen. Aber das sind tendenziell vielleicht auch Leute, die immer super saubere Schuhe haben und immer nur auf den Bürgersteig gehen und ja nicht in irgendeine Pfütze marschieren.
Weil der Bürgersteig ja auch immer super sauber ist.
Bürgersteig ist ein geiles Wort, oder?
Bürgersteig ist ein geiles
Kannsteine Wort. Kannsteine sind richtig scheiße übrigens.
Kannsteine sind scheiße
für die Optik der Welt.
Ach so.
Das ist mir auch gefallen, als ich in Frankreich war.
Mhm.
Frankreich ist, sobald du über die Grenze fährst, ist alles schöner. Du siehst jedem deutschen Dorf nach der Grenze sofort an, dass es deutsch ist, weil es diese glattgezogenen, geraden Kannsteine hat. In Frankreich geht so die Straße dann mehr in den häufig Schotterweg über. Überall sind Wildblumen und es ist alles mit Stein mehr und natürlicher gemacht. In Deutschland ist alles gerade gezogen. Das sind die Kannsteine. Die Kannsteine, wofür sind die eigentlich da? Sind die irgendwie, damit das Wasser besser ablaufen kann, dann da in die Gullis? Oder?
Also ich glaube, zum einen ist es einfach eine klare Grenze zwischen Straße und
Fußgängerweg. Das brauchen die Deutschen,
klare Grenzen. Ja, das ist ja so. Das ist so, das brauchen die Deutschen. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es was mit dem Konzept der Kanalisation zu tun hat.
Ich mag Kannsteine nicht. Ich hasse es, wenn ich mit Fahrrädern gegen Kannsteine donner und irgendwo hochkommen muss. Ich will eine kannsteinfreie Welt. Außer zum Kannsteinsaufen. Das ist ein ganz gutes Konzert.
Kannsteinsaufen?
Ja.
Was ist das?
Das haben wir auch schon zusammen gemacht. Wenn du einen Kannstein mit einer Dose Bier setzt.
Ach, Kornern.
Ja, heute nennt man das Corner, früher haben wir das Kannsteinsaufen gelernt.
Geil, da klingelt irgendwie ganz entfernt was, aber das Wort wäre mir nicht mehr präsent gewesen.
Tatsächlich ist es ja bequem, weil du so ein bisschen, ist ein bisschen tiefer, wo die Füße sind. Es ist einfach bequemer, als einfach nur auf dem Boden zu sitzen.
Ja.
Dafür sind Kannsteine hervorragend.
Dann darfst du übrigens niemals nach Lissabon, die haben überkrasse Kannsteine. Die sind,
da war ich schon.
Die sind doppelt so hoch wie hier. Riesenhohe Kannsteine. Aber auch eine schöne Stadt.
Ja.
Nicht? Nee, eigentlich nicht so. Porto ist viel schöner. Aber wir wollen jetzt nicht mit unserer Weltgewandtheit angehen. Ich möchte ganz kurz...
Weltgewandtheit ist auch out.
Ja?
Ja.
Kann sowas aussehen? Es geht
jetzt nur noch um zu Hause bleiben, nicht mehr reisen. Die Deutschen wollen weniger reisen, ein Haus mit Garten und mehr von zu Hause arbeiten. Das ist das, was sie sich von der Welt nach Corona erwarten. Und
gleichzeitig wollen sie aber campen wie Sau.
Campen wollen sie, aber sie wollen nicht fernreisen.
Nicht in die Ferne schweifen.
Nicht nach Bolivien. Zu der Frau Chavez, die da jetzt Interimspräsidentin ist, wie jeder weiß, wie jeder wissen sollte.
Ich möchte kurz ein paar Dinge mir von der Seele reden.
Quickfire Round.
Vielleicht ist es nicht ganz so quick. Aber es geht zunächst einmal, ich sag's direkt, um Attila Hildmann.
Ja, der wurde verhaftet.
Der wurde verhaftet.
Und brutal in den Schwitzkasten genommen.
Richtig.
Und überall war es auf Seite 1 in den Fotos.
Richtig, wahrscheinlich aus war es auch genau das, was er wollte, kann ich mir vorstellen, ja. Wobei ich ganz witzig fand, dass die Polizei das so getwittert hat, es hat Widerstand gegeben oder das Versammlungsgebot wurde irgendwie nicht mehr eingehalten. Es gab diverse Festnahmen, unter ihnen auch ein veganer Koch.
Das war so ein bisschen wie damals, als sie Bin Laden erlegt haben. Ich glaube, die haben das auch gefeiert. Naja, das war das ein Ding, als sie Bin Laden hochgenommen haben und in War Room saßen und Obama und Clinton und John Kerry alle ganz aufgeregt waren.
Ganz ernst.
Die waren ganz ernst. Und das war so ein Ding. Und so hat die Polizei sich vielleicht auch gefühlt, als sie Hildmann hatten.
Das kann sein, aber
da haben sie sich gleich getwittert.
Er ist auch ganz schnell wieder freigelassen worden. Und er hat jetzt auch mittlerweile fast 83.000 Follower bei seinem Telegram-Kanal. Einer davon bin ich. Und ich möchte eine Sache vorlesen. Ich weiß nicht ganz genau, vor einer Woche, um dem Wahnsinn einmal beiwohnen zu können.
Was schätzt du, wie viele Leute sind so wie du da aus...
Habe ich mich auch schon gefragt. Mindestens die Hälfte, bin ich mir ziemlich sicher. Mindestens. Wenn nicht sogar die meisten.
Das wäre geil.
Okay, ich möchte vorlesen. Das ist von letzter Woche Sonntag. Nee, von vorgestern. Das ist
aber Read-Only dann, ja?
Das ist Read-Only, aber er verweist auch sehr häufig auf den Chat der Freiheit, auch bei Telegram, wo man dann chatten kann. Aber nur solange man nicht kritisch sich ihm gegenüber äußert, dann wird man nämlich sehr schnell aus dem Chat der Freiheit wieder verbannt.
Ja, das Konzept gefressen.
It's funny, because it's true.
Kocht er eigentlich noch?
Auf jeden Fall macht er auch in seinem Telegram-Kanal viel Werbung für seine Produkte, weil jetzt ja fast alle Läden seine Produktlinie rausgenommen haben. Und
hatte der mal eine Kochshow? Also wie wurde der eigentlich so gelesen, bevor das Ganze kam?
Das kann ich
einfach
nicht sagen.
Einfach Everybody's Darling und so ein Jamie Oliver-Typ und cool und der macht so geile, interessante vegane...
Ich glaube nicht, dass er eine Kochshow hatte. Ich glaube auch nicht, dass er von der Persönlichkeitsstruktur her so ein Entertaining-Typ ist. Ja, genau. Bücher hatte er und eben halt seine eigenen veganen Produkte. Und ich glaube, er hatte einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, sich mit sowas selbstständig zu machen, wo so der große Vegan-Hype kam. Den gibt es ja schon seit 10, 15 Jahren. Ist er ja schon irgendwie in der Szene bekannt, aber dass er halt so wahnsinnig wird, das ist ja eigentlich erst so seit 2020 oder Ende 2019.
Xavier Naidoo links und rechts überholen.
Zu Xavier Naidoo kommen wir nämlich auch gleich. Aber ich möchte ganz kurz vorlesen von vorgestern. Da hat er Folgendes gepostet. Ich möchte mal sagen, du kennst den Telegram-Kanal nicht, ne?
Nein, ich habe auch kein Telegram.
Das ist jetzt ein etwas längerer Text, aber ich möchte mal, dass du versuchst, das mal einzuordnen, wie du das wahrnimmst. Also, Attila Hildmann schreibt: Eine kleine Verbrecherbande an schwerkriminellen Geheimgesellschaftern will 83 Millionen Deutsche in Konzentrationslager sperren und über Giftspritzen auslöschen. In Großbuchstaben, das ist der Plan hinter Corona.
Wie viele Deutsche wollen sie
auslöschen? 83 Millionen.
Also alle?
Alle. Sie wollen insgesamt weltweit 7 Milliarden Menschen töten. Denkmäler haben sie dazu auch schon errichtet.
Ja,
das sind fast alle. Denkmäler haben sie dazu auch schon errichtet. Die Georgia Guidestones. I don't know. Jeder Deutsche muss entscheiden, ob er sich von diesen Verbrechern einfach abschlachten lässt. 6 Monate Corona-Diktatur und es wird kein Ende geben, außer dass man euch aller Rechte beraubt, in KZs steckt und wegspritzt. Die Verbrecherbande besteht in Deutschland aus maximal 5.000 Mann.
Immer groß geschrieben?
Immer groß geschrieben. Und dann Deutsche
auch. Meinst du, dann macht er immer die Feststelltaste?
Ich glaube schon, macht er immer kurz Caps Lock an. Die Verbrecherbande besteht in Deutschland aus maximal 5.000 Mann und Frau und steht gegen 83 Millionen Deutsche. Zahlentechnisch haben sie keine Chance. Allerdings werden sie das Militär und die Polizei einsetzen gegen die Deutschen und alle Waffen, die sie besitzen, aufs Volk richten. Alle. Es wird ein harter Kampf und er wird darüber entscheiden, ob Freiheit, Mitgefühl, Ehre und Gerechtigkeit eine Zukunft haben. Sie wollen euch tatsächlich zu großen Teilen einfach umbringen.
Woher weiß er das denn?
Das schreibt er.
Ich schreibe mal 100 Quelle, Fragezeichen.
Wacht früh genug auf, bevor ihr weiter über Virologie, Sinn oder Unsinn von Masken oder Infektionsketten sprecht. Wir befinden uns mitten im Krieg. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihr Militär so einsetzen, wie sie es in Neuseeland, USA und Australien schon tun. Was? Deutschland, wach auf, bevor es zu spät ist. Noch hast du eine Chance, aber das Tor schließt sich täglich ein Stück mehr.
Ja, aber worin besteht denn unsere Chance noch?
Das kommt jetzt, glaube ich.
Spendet Geld an die Attila Hildmann Foundation.
Ach nee, es kommt nicht mehr.
Aber welche Chance haben wir denn, wenn sie alle Waffen auf uns richten?
Dass die Leute, die aufwachen, wir sind ja mehr.
Und wenn was soll er machen? Sturm auf den Reichstag und dann? Und dann kommt das Militär und dann sind wir auch tot.
Ja, er möchte die Juden, die alles beherrschen im Hintergrund, die möchte er zerschlagen.
Ach so, und wenn wir die zerschlagen haben, werden die ganzen Marionetten der Juden, nämlich Angela und alle, zerfallen dann wie so Drohnen in so einen Tiefschlaf.
Genau.
Und können nicht mehr handeln.
Und oder? Donald Trump ist ja auch da, um zu retten und zu
Donald Trump ist sein Held?
Ja, von vielen von denen. Es gab doch auch bei diesem Sturm auf den Reichstag. Die alten
Trump-T-Shirts.
Ja, und da gab es ja auch das Gerücht, dass Trump in Berlin eingetroffen sei, um die Macht an sich zu reißen. Und dann waren sie alle ganz happy und glücklich und haben sich gefreut, dass Trump jetzt endlich da ist in der amerikanischen Botschaft und jetzt die Übernahme von Berlin vorbereitet.
Die Leute sind echt doof,
Alter. Die sind richtig, richtig verrückt. Und jetzt, das ist eine gute Überleitung. Da bin ich nicht Mitglied in dem Telegram-Kanal, aber ich habe das bei Facebook, glaube ich, gesehen, von Xavier Naidoo, der im Übrigen fast 95.000 Abonnenten hat. Der hat heute geschrieben, also heute am 8. September. Wie schon einigen bekannt sein sollte, ist am 10.9. zwischen 11 und 11.20 Uhr ein deutschlandweiter Warntag, an welchem die Sirenen und Sicherheitssysteme in Deutschland getestet werden. Das habe ich auch gehört, dass irgendwie übermorgen irgendwelche Sirenentests stattfinden sollen. Und dass man jetzt schon sagt, keine Sorge, ist nur ein Test. Aber es ist nicht nur ein Test, du wirst es nicht glauben.
Das ist not a drill.
Xavier weiß Bescheid. Doch wir waren aus einem anderen Grund als andere. Diese Frequenzen, welche bei dieser Menge an Sirenen entstehen und diese, welche durch eure Geräte zu dieser Zeit übertragen werden, sind nur dafür da, um die Schwingung und das Erwachen zu blockieren. Die Sirenen sind in unseren Köpfen als Warnsignal gespeichert und können je nach Person auch dazu führen, die Urangst des Menschen hervorzurufen. Sie wollen euch damit wieder von eurer hohen Frequenz stoßen und damit unseren Aufstieg blockieren.
Geil.
Aber er hat auch eine gute Möglichkeit, das zu verhindern.
Kopfhörer. Xavier hören.
Das wäre eigentlich viel klüger.
Dieser Weg wird dann viel leichter sein. Viel
klüger gewesen. Nein, er schreibt, deshalb rufen wir dazu auf, dass wir alle ab 11 Uhr am 10.9. zusammen meditieren, um ein Energiefeld um Deutschland aufzubauen. Okay, Xavier, bitte.
Aber das ist so krass, weil das...
Have fun, my friend.
Das klingt halt so wie die Sachen, die sie irgendwie im Dschihad erzählen.
Das klingt wie völlig durchgeknallte Wahnideen, die diese Männer haben.
Ja, das ist und so Scientology oder weiß ich nicht.
Zig Zehntausende sind da dran und finden das irgendwie zumindest spannend und interessant.
Was ist denn da los? Ich verstehe das nicht. Gab es das schon immer? Und
ja, das habe ich mich auch gefragt. Ob sich das jetzt nur einfach besser sammeln lässt im Internet, mehr Gleichgesinnte aufeinandertreffen können und dass deswegen nicht nur so versprengte einzelne Irre sind. Oder ob das aus irgendwelchen Gründen in der heutigen Zeit begünstigt wird durch irgendwelche anderen Sachen. Nur mal ganz kurz, das wird auch nicht so lang und ich lese auch nicht alles vor, aber ich hatte auch schon mal was gescreenshottet, bevor diese Demonstration in Berlin war, hat auch Attila Hildmann geschrieben, 29.08. ist der Tag der Entscheidung. Alle müssen nach Berlin kommen. Danach werden sie Beruhigungsmittel ins Trinkwasser kippen, Militär einsetzen, Anschläge verüben, in Klammern Atommeiler hochjagen wie Brockdorf.
Ist das Betäubungsmittel noch nicht fertig?
Ist noch nicht. Drohnen einsetzen, Lockdown.
Muss noch ein bisschen in den Wald gehen.
Lockdown ausrufen, Todesspritze verordnen, Deutschland in 5-Kilometer-Sektoren unterteilen, Supermärkte schließen, Lebensmittel verknappen, Menschen hungern lassen, Ausgangssperren.
Aber das hat ja gar nicht stattgefunden.
Nein. Er schreibt aber natürlich auch nicht wann. Das ist ja auch...
Nach dem...
Ja, aber das heißt nicht, dass es gleich am 30. passiert. Wenn es jetzt noch nicht passiert ist, dann entweder, weil es so gut getan wird. Die brauchen
noch Behandlung. Warum geht denn ja nicht mal ein Arzt hin und zwangsweist den allen?
Ja.
Ja, die brauchen doch wirklich Hilfe.
Ja, auf jeden Fall. Das sind pathologische Züge. Und eigentlich auch jeder Mensch, der dem folgt und denkt, oh, vielleicht ist da ja was dran, der am besten gleich mit.
Ja.
Das ist
wirklich... Er macht auch echt wenig Werbung für Vegan in der Küche gerade.
Nee, Internet-Telegram-Gruppe macht er schon relativ.
Ja, also ich meine, es ist kein leuchtendes Beispiel dafür.
Ja, stimmt. Meinst du, da bräuchte man wieder eine dicke Bockwurst, um
seine Synapsen klar zu kriegen? Ich glaube, die vegane Bewegung braucht mal wieder ein anderes Gesicht.
Ach so.
Jemand, der ein bisschen mehr Credibility hat bei Menschen mit Verstand.
Aber vielleicht ist es ja so, dass es vom Veganismus kommt. Vielleicht funken die Synapsen nicht mehr auf Welle, wenn man zu lange
deswegen
auf Fleisch verzichtet.
Deswegen gibt es auch heutzutage mehr als früher, weil es immer mehr Veganer gibt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Xavier Naidoo auch Veganer ist. Der hat so ein
Ohne Käse kein Verstand.
Ohne Käse. Ja, vielleicht ist es so. Die brauchen einfach mal wieder einen guten Gouda.
Ja.
So einen schönen mittelalten Gouda auf dem Brot und dann läuft das schon
wieder. Ein paar Mozzarella-Sticks mit süßerem Dip.
Und da, genau, das schummelt man hier unter und dann schreibt er morgen, ey Leute, ich habe mich irgendwie geirrt. Ich habe mich da irgendwie ein bisschen verrannt, muss ich ehrlich sagen. Da war ich ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Sorry, Leute, aber kauft mein neues Buch mit Käserezepten. Das wäre doch mal ein Twist. Ja, der Mann, also die beiden sind einfach wahnsinnig, völlig wahnsinnig.
Sind sie? Sind die gute Freunde?
Auf jeden Fall respektieren sich gegenseitig und haben sich schon gegenseitig häufig beworben. Mhm. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es jetzt wieder zum Zerwürfnis kommt, weil Xavier Naidoo ist ja Anhänger der QAnon oder QAnon-Bewegung. Und da ist jetzt Attila Hildmann ein bisschen auf dem Dampfer, dass er sagt, na, die haben auch nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Aha. Und das stimmt vielleicht auch nicht alles so hundertprozentig mit dem Adenochrom und den Kindern, die von den Schauspielereliten gefressen werden, Tom Hanks und Co. Das ist auch so ein Wahnsinn. Und zwar wirklich buchstäblicher Wahnsinn.
Oh.
Ja, okay, das war das Neueste von der verrückten Front.
Ich habe heute festgestellt, dass ich mich nicht weiß, ob ich seit 2 oder seit 3 Jahren Vegetarier bin. Ich habe richtig lange nachgedacht, ich krieg's nicht raus.
Kann bis jetzt dir nicht. Leider nicht helfen.
Ist das nicht komisch?
Ich würde vom Gefühl her sagen, eher 2 als 3 Jahre, aber das glaub, muss nicht stimmen. Ich glaube,
es sind nämlich 3. Aber das ist doch merkwürdig, dass man sich bei einem Jahr in so einem überschaubaren Zeitraum bei sowas so verhauen kann. Ich habe auch keine Anhaltspunkte.
Gab es nicht so ein Erlebnis?
Nee, ja, ich habe einen Artikel gelesen. Das war alles.
Vielleicht lässt sich das nachvollziehen, wann der erschien.
Nee. Das war so eine Studie, die gesagt haben, dass alle fleischproduzierenden Unternehmen mehr CO2 ausstoßen. Oder die 5 größten fleischproduzierenden Unternehmen stoßen mehr CO2 mit der Fleischproduktion aus als sämtliche Ölförderung. Es war irgend so eine krasse Statistik.
Mhm.
Da habe ich gedacht, gut, das war's.
War das Tierwohl gar kein Argument?
Nee.
Okay. Alles klar.
Sonst hätte ich das schon vorher gemacht. Es ging bei mir ausschließlich um den Umweltaspekt. Ja.
Fair enough. Okay.
Das war unser kleiner politischer Blog für diese Folge.
Ja, ich hätte da auch sicherlich noch das ein oder andere mehr, aber das muss jetzt auch nicht sein.
Tim, du hast dieser Folge einen anspruchsvollen Titel gegeben.
Ja, das habe ich wohl.
Und jetzt wollen wir unsere Zuschauer auch nicht länger...
Okay, das kann lassen. Ich habe das. Es wird ein bisschen anders ablaufen, diese Folge, weil ich wirklich mich mal vorbereitet habe auf ein Thema.
Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird.
Das kann ich dir.
Findest du das eigentlich geil, wenn du auf diesen Apple-Dingern da drauf drückst, dass die sich so aufschlabbern?
Das Aufschlabbern ist hübsch. Das merkt man irgendwann nicht mehr. Aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich das ganz gut.
Ich finde das auch ganz gut.
Also, wie ihr schon gelesen habt, liebe Freunde da draußen, unsere aktuelle Folge heißt alles über das Internet. Das Internet ist natürlich ein großes, großes Thema und jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, zumindest in unserer Generation, wie das Internet ins Leben gekommen ist. Generationen von heutzutage, die kommen ja in eine Welt mit voll ausgebautem Internet und alles ist digitalisiert. Aber bei uns war es ja früher noch nicht so. Du weißt, was ich meine.
Ja, wir arbeiten gerade dran.
Und ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe ein paar Hard Facts über das Internet allgemein.
Warum machst du denn jetzt einen historischen Abriss?
Ein bisschen, einen kleinen historischen Abriss. Und ich habe
endlich werden wir unseren Bildungsauftrag wieder gewinnen.
Genau, und ich habe auch diverse Fun Facts, die man sich vielleicht auch merken kann. Also erstmal pass auf. Weißt du, woher der Name Internet kommt? Ganz, ganz einfache Frage zu Beginn.
Nö.
Von dem Wort Internetwork.
Okay.
Das fand ich irgendwie überraschend, weil da bin ich nie drüber gestolpert.
Internetwork. Also, bevor du jetzt, dann kann ich ja mal kurz so spielen, was ich erstmal mit gefährlichen Halbwissen kenne. Meines Wissens ist das Internet früher ein geschlossenes Netzwerk zu militärischen Zwecken gewesen und wurde von der US-Armee genutzt, um sich weltweit wahrscheinlich zu vernetzen. Und irgendwann hat einer gesagt, das wird doch klasse, wenn wir das öffnen für den Plebs. Und dann war das Internet da.
Das ist
the story of the Internet.
Ja, das ist natürlich ein bisschen weitführender und spannender. Also auch komplizierter. Aber im Groben hast du nicht Unrecht. Ich möchte mal ganz kurz sagen, das Wort Internet wird von rechtsextremen Kreisen abgelehnt, weil das was Anglizistisches ist. Bei der NPD zum Beispiel spricht man von Internets oder Weltnetz.
Weltnetz.
Hat sich aber nicht durchgesetzt, so wenig, dass selbst mein Word-Programm Weltnetz rot unterkringelt. Also
funktioniert. Dein Word-Programm ist nicht sehr rechts.
Dann kann ich dir folgende beeindruckende Zahl sagen. Im Jahr 2012, das ist schon ein bisschen her, betrug das Datenaufkommen im fest verkabelten öffentlich zugänglichen Internet mehr als 26,7 Exabyte. Ein Exabyte sind 1 Milliarde Gigabyte pro Monat. Was einem täglichen Datenaufkommen von annähernd 1 Exabyte entspricht. Die Datenmenge von 1 Exabyte ist vergleichbar mit der mehr als 2500-fachen Datenmenge aller Bücher, die je geschrieben wurden.
Und das wurde täglich?
Ja.
Das täglich werden 2500-fache aller Bücher an Daten ausgetauscht.
Genau.
Ja gut, so ein Video ist einfach sehr viel größer als die
Buch. Das stimmt natürlich, aber ich finde das trotzdem so im Verhältnis, finde ich das einigermaßen heftig.
Ja. Einigermaßen heftig.
Ich finde das, also find ich hübsch formuliert. In den Jahren 2019 und 2020 hatten circa, wie viel Prozent der Weltbevölkerung glaubst du? Im Jahr 2019 und 20, also sehr aktuell, wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben Zugang zum Internet?
¿54?
Das heißt, ungefähr 3,5 Milliarden Menschen haben immer noch in unserem Jahr keinen Zugang zum Internet.
Ja, das die können ja auch alle nicht lesen.
Die ganze das würde gar nichts nützen. Das stimmt. Oder haben keinen Strom oder was weiß ich. Okay, pass auf, das habe ich jetzt hier sehr ausführlich, das mache ich aber nicht so ausführlich, nur mal so ein paar Fakten.
Muss ich das so einen Vortrag aufhören und
sagen, mein nächstes Thema vorbereiten? Musst du nicht, aber ich fand es selber kann spannend. Kann
ja mal ganz interessant sein bei dem Thema.
Und ich kann mir vorstellen, dass es alle irgendwie potenziell spannend finden, weil das Internet ja unser aller Leben irgendwie sehr stark beeinflusst. 1957 hat die UdSSR ihren ersten Satelliten ins Weltall geschickt. Sputnik.
Ja.
Sputnik 1. Als Reaktion darauf gründete das US-Verteidigungsministerium das Advanced Research Project Agency, ARPA kurz. Um natürlich, man muss ja schwanzlängenmäßig mit UdSSR mithalten.
Spencer reicht bis ins Weltall.
Genau. In dem Fall von beiden. Ab 1960, da ist es genau wie du gesagt hast, dass es ein geschlossenes Netzwerk vom Militär war. Auch weltweit vernetzte Rechenzentren, aber halt nicht offen für alle. Dann passierte erst lange Jahre nichts. 65 haben die Universitäten mal überlegt, ob man das irgendwie nutzen können, aber das hat nicht so richtig was funktioniert. 1971 haben die Franzosen ein Projekt gestartet namens Cyclades als Reaktion auf dieses ARPANET. Das wurde aber auch 78 schon wieder eingestellt. 1974 das erste Mal der Begriff Internet wurde er verwendet. 1983, 84 hatte das ARPANET schon 1000 angeschlossene Rechner. Es wurde immer größer, hat immer expansiver sich ausgebreitet. 3. August 84 wurde an der Universität Karlsruhe die erste deutsche E-Mail empfangen. 1984.
Da wurde ich geboren.
Ja, das war
am 3. Oktober.
3. August.
Kurz vor meinem Geburtstag.
Kurz vor deiner Geburt wurde die erste E-Mail empfangen. Am 1. Januar 85 wurde die erste Domain der Welt registriert, und zwar nordu.net. Die gibt es heutzutage noch, das habe ich, mir angeguckt. Das ist Nordic Gateway for Research and Education. Das ist einfach hier irgendeine Forschungs...
Mann, die haben die schon seit so langer Zeit.
Genau, die allererste registrierte Domain, nordu.net.
Wie registriert man wohl eine Domain, wenn es keine Domains gibt, wenn es gar keinen Prozess dafür gibt? Gehst du zum Patentamt, so wie Daniel Düsentrieb, und sagst, hier, ich hab sowas, ich möchte gerne ein, ich nenne das Domain. Das ist doch ein Präzedenzfall.
Sehr gute Frage, aber vielleicht hatte sich in dem Jahr kurz davor auch das erste Registrierungsbüro gegründet.
Welches Registrierungsbüro gründet sich denn, ohne dass irgendjemand was registriert?
Na, vielleicht denkt man sich, das könnte jetzt bald wichtig werden. Das war auch der 1. Januar. Das klingt so ein bisschen, als hätte es da so ein bisschen Vorlauf gegeben.
Man plant das. Die Gesetzgebung, und dann wussten alle Bescheid. Aha, aber dann haben bestimmt sich am 1. Januar noch andere. Aber die waren...
Das kann sein, aber die waren nicht
die Ersten. Die bearbeitet wurden vom Amt.
1987 waren bereits 27.000 Rechner vernetzt. Mittlerweile wurde das Netz geöffnet. 1987.
Ja.
1989, am Anfang des Jahres, wurden die ersten deutschen Internetanschlüsse in Betrieb genommen.
Jetzt kommen wir in unsere Wahrnehmungszone.
Genau. 1990, ganz wichtiger Punkt, das Internet wird für die kommerzielle Nutzung freigegeben und wird daher auch außerhalb der amerikanischen Streitkräfte und von Universitäten zugänglich.
Das ging aber richtig schnell. Meine ersten Interneterinnerungen sind so Ich würde sagen 95.
Meine sind ein bisschen später, da kommen wir aber gleich zu. 1990, 1. März, auf der CeBIT in Hannover werden die ersten Modems vorgestellt. Also quasi zu Beginn des Jahres wurde gesagt, okay, man kann, darf jetzt Geld damit verdienen und drei Monate später... Damals haben
die Leute gesagt, oh, irgendwas Neues, was soll mit, konnten das noch gar nicht einschätzen. Und ich habe gesehen, ja, dass 10 Jahre später alles Bums ist.
Wie viele Leute damals gesagt haben, die vielleicht damals so alt waren wie wir jetzt, was soll das, was zum Quatsch, ja, braucht kein Mensch, ist nur laut und was soll das. 1990 wurde auch das militärische ARPANET aus dem Betrieb genommen, brauchte man nicht mehr. Dann... Das ist nicht so interessant. Das ist auch nicht so interessant. 1993 im Oktober gab es etwa 500 Webserver weltweit. 1994, die Zahl der kommerziellen Nutzer des Internets übersteigt erstmals die der wissenschaftlichen Nutzer. Also das hat 4 Jahre gedauert,
ja,
bis der Otto Normalverbraucher zahlreicher im Internet vorzufinden war, als die Leute, die es wirklich für Wissensaustausch und wissenschaftlichen Austausch, ja, genutzt haben. Es gab zu dem Zeitpunkt rund 3 Millionen Internetrechner. 97 waren schon 6 Millionen. 1999 im Oktober wurde die 1 millionste DE-Domain registriert.
Das war vielleicht die von meinem Counter-Strike-Clan.
Das könnte sein.
Zeitlich ungefähr.
15. Januar 2001 wurde Wikipedia gegründet.
www.abc.de übrigens.
ABC.
Ich weiß nicht, ob es wirklich ABC, ob wir wirklich abc.de hatten, was ziemlich geil gewesen wäre.
Ja.
Oder ob es irgendwie abc-Clan oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht.
2001, Wikipedia.
Ja.
2005, YouTube.
Ja. Da YouTube wusste ich wirklich am Anfang nicht, was das soll. Ich weiß noch, erinnere noch, wie ich YouTube angesteuert habe und da waren dann immer so schlecht aufgelöste 13-Sekunden-Clips von irgendwelchen Leuten, die Dosenwerfen gemacht haben oder so. Ich habe mir gedacht, das hat doch kein, warum ist das ein Ding? Das hat doch keine Funktion für niemanden.
Man braucht das nicht. Es hat auch sage und schreibe 2 Monate gedauert zwischen YouTube-Gründung und dem ersten YouTube-Video, was veröffentlicht wurde. Also da waren gute 2 Monate zwischen. Wahrscheinlich auch, weil die Technik noch nicht stand. Da hätten wir am Anfang so in allerdings. Auch eine gute Zahl, 2007 im Mai erreichte die Spam-Quote bei E-Mails 90%. 90% aller das weltweit. Das ist
zurückgegangen seitdem, schätze ich mal.
2010 hat es sich auf 95% gesteigert. Ich denke aber auch, so weiter habe ich es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch weniger geworden ist durch die ganzen Spam-Filter, die es damals noch nicht gab. Genau, das waren so die geschichtlichen Fakten. Dann möchte ich noch mal ganz kurz einmal Folgendes vorlesen. Als früheste Vision einer möglichen weltweiten Computervernetzung gilt eine Kurzgeschichte des Science-Fiction-Autors Murray Leinster, der 1946 in seiner Story A Logic Named Joe als einer der ersten einen Personalcomputer und eine frühe Vision des Internets geschildert hat. Dort hat er geschrieben, der Computer, und jetzt Zitat, erledigt die Verbreitung von 94% aller Fernsehprogramme, vermittelt alle Informationen über Wetter, Luftverkehr, Sonderangebote und dokumentiert jedes geschäftliche Gespräch, jeden Vertrag. Die Computer haben die Welt verändert. Die Computer sind die Zivilisation. Wenn wir die Computer abschalten, fallen wir in eine Art von Zivilisation zurück, von der wir vergessen haben, wie sie geht.
Wann hat er das gesagt?
1946. Da hat er das eigentlich vorhergesehen.
Nicht schlecht.
Das ist wirklich, das muss ich sagen, hat mich ein bisschen beeindruckt, als ich das gelesen habe.
Das ist ja Nostradamus-mäßig.
Genau, weil stell dir mal wirklich vor, heutzutage nimmt man mal den Leuten für jetzt auf gleich das komplette Internet und
die Computer. Ja, und Sonderangebot ist ein geiles Beispiel.
Ja, aber das stimmt ja auch.
Ja.
Okay, jetzt noch ein paar harte Fun Facts und dann gehen wir ans Eingemachte. Dann reden wir über uns. ICQ wurde am 15. November 1995 gegründet. Beziehungsweise veröffentlicht.
95?
Sehr, sehr lange ist das schon her.
Da war ich schnell mit dabei.
Und du erinnerst dich an ICQ-Nummern?
Ja, sicher.
Und
130 fing meine an.
Es gab ein paar ganz besondere ICQ-Nummern. Einen habe ich rausgesucht und zwar ist es die 10000, also die 10.000. Die gehörte dem Moskauer Kreml. Der Kreml hatte seine eigene ICQ-Nummer.
Geil.
Das finde ich einigermaßen cool und fortschrittlich.
Ich hatte es war noch cool, weil ich eine von den niedrigstelligeren hatte. Mhm. Danach ging es erst in den Peak und dann kam ja der Einbruch.
Aber hatte, nicht so niedrigstellig wie der Kreml.
Nein, ich glaube, kann es sein, dass es eine sechsstellige war?
Ich glaube nicht, dass das sein kann.
Oder war es eine neunstellige und das war auch noch niedrig? Ich weiß es nicht. Es fing auf jeden Fall mit 130 an.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich möchte dir einen ganz kleinen Auszug vorlesen.
Aus unseren ICQ-Logs.
Nein, das leider nicht.
Ich habe die alle noch.
Da können wir uns gerne bei Gelegenheit mal mit beschäftigen. Da können wir auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen.
Wir lesen die einfach vor.
Wir lesen die einfach vor in unseren Rollen, genau. Ein Zitat aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt versuch das mal.
Von ICQ.
Versuch das mal mit der Brille von 2020 zu lesen. Ja. Man musste, um ICQ zu nutzen, Folgendes bestätigen. Sie stimmen zu, dass Sie Ihr Urheberrecht sowie jegliche andere Eigentumsrechte an gesendetem Material durch das Senden aufgeben. Des Weiteren stimmen Sie zu, dass ICQ Inc. befugt ist, nach eigenem Ermessen jegliches gesendete Material oder gesendete Informationen in jeder Art und Weise zu benutzen, beispielsweise, aber nicht ausschließlich, indem es das Material veröffentlicht oder verbreitet. Das stand da drin.
Und alle haben gesagt, besteht, ich ja. Habe das gelesen.
Ja, genau. Einfach ja, Häkchen gesetzt, alles cool.
Ja.
Und wahrscheinlich selbst wenn man das gelesen hätte, es wäre ihm egal gewesen.
Ja, aber die hatten schon ein gutes Geschäftsmodell, muss ich sagen.
Ja.
Warum sind die denn eigentlich so in den Bankrott gegangen? Die haben die Zeichen der Zeit nicht gelesen, genau wie MySpace.
Ja, ich glaube, die wurden halt auch irgendwann von den ganzen Messenger-Diensten getötet.
Wir könnten jetzt 200.000 Stunden lang über all die vergrabenen Internetperlen wie MySpace und MSN und Windows Live Messenger und was ist alles
da klar. Können wir auch, da möchte ich auch tatsächlich
genau,
ein bisschen gleich drüber
Napster.
Reden. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch ein paar geile Informationen. Und zwar die allerbeste.
Ich glaube, wir müssen eine China-Pause machen, damit ich hart deine Keramik
traktieren kann. Du hast doch gerade direkt, bevor wir...
Ja, so ist das.
Na gut. Aber pass auf, die beste Information ist folgende. Amazon wurde 1994 gegründet, wie bekannt ist als Buchhandel. Er ist auch sehr regional, nach kurzer Zeit stark expandiert.
Eigentlich damals schon Jeff mit dabei?
Ja, Jeff hat es mitgegründet mit einem anderen Typen, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Aber Jeff Bezos wollte Amazon nicht Amazon nennen. Jeff Bezos wollte Amazon Relentless nennen. Übersetze bitte kurz Relentless für unsere
sag mal schnell die wörtliche Übersetzung. Unnachgiebig.
Unnachgiebig, genau. Nicht aufzuhalten, unaufhaltsam. Relentless, aber auch mit so einer leicht negativen Konnotation, muss man sagen.
Ja, Relentless benutzt man halt so, würden wir, wenn wir Resident Evil spielen, für die fiesen Horror-Boss-Gegner, die uns verfolgen.
Genau, weil die so krass Relentless sind. Ja. Aber es ist
gnadenlos.
So, seine Freunde haben gesagt, mach das mal nicht, das kommt nicht gut. Aber bis zum heutigen Tag, ich habe es ausprobiert, Relentless.com führt auf Amazon. Ist das nicht fantastisch?
Ja, das ist hervorragend. Jeff Bezos wusste von Anfang an, wo es hingeht, ganz nach oben. Und jetzt hat er eine Penisrakete, mit der er zum Mars will.
Und also, das ist echt ein absoluter Schweinekonzern, muss man sagen. Es gab doch früher eigentlich immer die feste Überzeugung, man kriegt es nirgendwo so günstig wie bei Amazon. Und das war ja auch de facto ganz oft einfach so mit Ladenvergleichspreisen. Und das hat aber auch einen Grund. Amazon zwang Händler, die über Amazon ihre Produkte vertreiben wollten, durch das Akzeptieren einer entsprechenden Klausel dazu, ihre Produkte nirgendwo billiger anzubieten als bei Amazon. Hierin sahen deutsche Aufsichtsbehörden eine illegale Behinderung des Wettbewerbs. Zu Recht. Nachdem Amazon von diesem illegalen Verhalten mehr als 3 Jahre lang profitieren konnte und damit maßgeblich seinen Ruf stützte, preisgünstigster Anbieter zu sein, stellte Amazon diese Praxis ab, um einem Kartellverfahren zuvorzukommen.
Tja.
Ja, das sind echt Schweine. Schweine. Hast du noch 3 Minuten oder muss es jetzt sein?
Ja, 3 Minuten.
Okay, dann nochmal ganz kurz. eBay, gegründet 3. September 95, also gerade ist auch schon echt lange. Und der erste Artikel, der je bei eBay verkauft wurde, war ein defekter Laserpointer für $14,83. Erstaunt kontaktierte der Gründer Omidia, also der Gründer von eBay, den Höchstbietenden, um ihn zu fragen, ob er verstanden habe, dass der Laserpointer nicht funktionsfähig sei. Auf seine E-Mail erklärte der Käufer, er sei ein Sammler von defekten Laserpointern. Das ist so geil. Da denkst du, ja, ich brauche mal irgendwie ein Hobby, ich würde gerne was sammeln. Oh, ich habe schon 3 defekte Laserpointer. Das ist eine gute Basis für eine riesige Sammlung.
Oh, jetzt gibt es diese neue Plattform eBay, da gucke ich mal drauf.
Ja,
oh,
cool.
eBay ist mir tendenziell sympathischer als all die anderen.
Ja, aber sympathischer als Amazon ist vielleicht aber auch nicht der beste Maßstab. Aber man muss sagen, eBay ist auch, glaube ich, prominent aufgetreten in den Panama Papers. Also die haben irgendwie auch nicht so viel Bock auf Steuern zahlen gehabt.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass die insgesamt doch ganz ganz gut beisammen sind im Gegensatz zu den anderen. Und es ist immer noch so, bis ins letzte Jahr jedenfalls hinein, dass der Umsatz jährlich steigt. Ich dachte ja, so der eBay-Peak ist vorbei. Mhm. Aber das stimmt nicht. Die verdienen immer noch ein Schweinegeld. Die machen immer noch einen irrsinnigen Umsatz. Wahrscheinlich auch viel durch eBay-Kleinanzeigen, kann ich mir vorstellen. Und eigentlich ist es ja auch ein geiles Konzept mit dem, mit dem Höchstbietenden da und die letzten Sekunden und so 3, 2, 1, meins. Das ist schon alles ganz clever.
Die Werbung war immer geil.
Ja.
Die hatten immer richtig sehr herzerwärmende Werbung.
Und dann habe ich natürlich noch was zu Facebook. Wurde ja 2004 gegründet unter den Namen,
super Spiel.
Gab es FaceMash. Das hatte auch Mark Zuckerberg gemacht, uniintern, wo es eigentlich nur darum ging, dass zwei zufällige Fotos von zwei zufällig ausgewählten Frauen, die an dieser Universität studierten, aufgeploppt sind und dann musste man bewerten, welche man hübscher findet.
Das ist Hot or Not.
Ja, genau.
Also Hot or Not?
Genau, Hot or Not, ja, genau so. Das war das Konzept von Facebook. Gab ein bisschen Ärger an der Uni und es ist aber immer noch so, man sagt ja heutzutage, Facebook ist ja irgendwie nur noch, ist ja out und ist sterbend. Es gibt, Stand Dezember 2019, 2,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer.
Ja.
Und jetzt bedenke, dass 3,5 Milliarden der Weltbevölkerung keinen Internetzugang haben. Das ist schon mega heftig. Ja. Also das ist wirklich, ich habe schon wieder mega heftig gesagt. Das ist wirklich...
War das schon einigermaßen heftig gesagt.
Oh, stimmt. Aber heftig ist es so oder so. Es ist aber so, unter den 14- bis 19-jährigen Facebook-Nutzern sank von 2013 bis 2017 der Anteil von 90%, die es regelmäßig nutzen, auf 61%, während der Anteil der über 60-Jährigen von 47% auf 70% zulegte. Medial wird die Frage gestellt, ob Facebook bei das soziale Netzwerk für Ältere sei, in Klammern, in Anführungszeichen, Senioren trifft. Das sind die paar Facts, die ich rausgesucht habe. Und dann habe ich noch eine Liste der meist ausgerufenen Websites.
Interessanterweise hört deine Liste beendet mit den ganzen großen der Anfangsstunden, sag ich mal. Aber alles, was jetzt irgendwie Instagram, Pinterest, Twitter. Aber die muss man Twitter sagen.
Ich höre gar keinen Unterschied. Was machen
wir? Twitter oder Twitter?
Twitter. Ja, ich sag Twitter.
Komisch.
Ich sag sehr deutsch. Das stimmt. Ich wollte es aber auch jetzt nicht, ich wollte es wirklich ein bisschen kleiner und kürzer halten. Ich habe auch kein Google reingenommen.
Es ist auch neu, dass wir hier solche Referate haben.
Richtig. Und es ist auch gleich vorbei, dann machen wir eine Schienepause und dann geht es um unsere eigenen Internet-Erfahrungen. Also pass auf, ich nehme jetzt mal nur Deutschland, ne? Die weltweit, die in Deutschland meist aufgerufenen Websites von November 2019 ist die Liste. Auf Platz 1 Google. Auf Platz 2 YouTube. Entschuldigung, auf Platz 1 google.com, auf Platz 2 youtube.com, auf Platz 3 google.de. Also die ersten drei gehören alle Google. Ja. Dann kommt amazon.de, dann kommt ebay.de, dann kommt wikipedia.org, dann kommt eBay Kleinanzeigen, dann kommt Facebook, dann kommt Reddit. Und Reddit dann,
ist so krass groß, das checke ich immer nicht.
Und dann kommt tatsächlich livejasmine.com. Also die erste Pornoseite auf Platz 10.
Ah.
Ich dachte immer, Live Jasmine ist so bezahlpflichtig Webcam-Zeugs. Aber vielleicht stimmt das nicht.
Müsste nicht Pornhub viel höher sein
als jeder andere? Pornhub kommt vor tatsächlich, ist aber vor, also jetzt bei Pornoseiten kommt vorher noch X-Hamster auf Platz 14. Pornhub ist Platz 17.
Aber nicht eine Sodomie-Seite.
Nein, ich glaube nicht. Dann auf 11, das kenne ich gar nicht, ist vk.com, scheint auch ein soziales Netzwerk zu sein.
4K.
4K? VK? Ja. VK?
4K Gen. Es gibt 4K und 8K und das ist einige davon haben auch komische Rechte. Ach, VK.
Ja, VK.
Ich dachte 4K.
Nein, vk.com.
Vielleicht ist es ein Fehler.
VK.com, soziales Netzwerk soll es sein. Auf Platz
vielleicht ist es China oder so.
Auf Platz in Deutschland. 12, web.de, Platz 13, Twitch. 15 ist Netflix. Dann GMX.
Krass, Twitch ist auch so groß.
Ja, das erste Nachrichten...
Was mich echt wundert, ist Reddit. Dass Reddit so viel benutzt wird. Ich habe den Eindruck, dass Reddit immer noch eher so ein Nerd-Ding
ist. Was Nischiges ist, ne? Ja. Aber scheint nicht so zu
sein. Also ein Experten-Ding einfach.
Und überleg mal, Reddit ist, was habe ich gesagt? Platz Nummer, wo war das? 9.
Ich kenne Reddit 10. nicht ab. Ich check Reddit nicht. Ich finde Reddit unattraktiv, optisch.
Die erste Internet-Nachrichtenseite ist spiegel.de auf Platz 22. Also ja, deutlich weit hinter Reddit. Ja. Und auch zum Beispiel hinter ok.ru, was auch ein soziales Netzwerk ist.
Das ist Reddit so eine krasse Reichweite.
Bild.de auf 26, Amazon.com auf 31.
Spiegel ist für Bild.
Instagram.com auf 32, aber das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass es die App gibt und man deswegen die Seite nicht aufsucht.
Ich muss jetzt pissen, komm.
DHL.de auf 36.
Das ist nur wegen der Sendungsverfolgung, weil die Leute immer wissen, wann man hier
herkommt. Immobilien-Scout 24 auf 40. Immobilien.de
ist bestimmt auch noch dabei irgendwo.
Nee, ist nicht.
Okay.
Genau, also das könnt ihr euch alles angucken im Internet.
Und nach der China-Pause erzähle ich euch alles darüber, wie ich das Internet entdeckt habe für mich selber.
Stark, darauf freuen wir uns.
Oh.
Bis gleich. Hallo, hallo, willkommen zurück. Wir sind wieder da. Deine Blase ist leer. Ich habe mich nicht bewegt in der Zwischenzeit.
Musstest du gar nicht?
Nein.
Erstaunlich,
ne? Normalerweise bin ich derjenige, der viel muss.
Ja.
Heute muss ich nicht so viel. Vielleicht, weil ich aber auch mit meinem Kopf so in dieser Internet-Thematik drin steckte und ein bisschen froh bin, dass ich das jetzt alles mir von der Seele reden konnte.
Ja.
Jetzt möchte ich aber dir gerne ein bisschen zuhören, wenn du mir davon erzählst.
Wie ich das Internet erforscht habe.
Genau. Wie kam es in dein Leben? Erinnerst du das noch ganz konkret?
Ja, das erinnere ich sehr genau. Also den ganzen Rahmen. Ich habe tatsächlich vom Internet im Vorhinein nicht so viel mitbekommen. Diese ganzen historischen Geschichten, die habe ich erst im Nachhinein erst erfahren. Ich wusste irgendwann, es gibt sowas, aber ich habe das eher so ein bisschen in die Programmierer-Nerd-Ecke gestellt und dachte, das ist nicht wirklich irgendwas für Menschen.
Mhm.
Bis mein Klassenkamerad Christian, ich schätze im Jahr 1995 oder 96, eher 95, 5., 6. Klasse, einen Internetanschluss bekommen hat. Ein 56K-Modem, eins von diesen Modems, die du in deiner Abhandlung erwähnt hast. Und dann erinnere ich noch genau, wie wir in der Küche saßen mit, weiß ich nicht, in meiner Erinnerung waren es Joeys Pizzakartons, und auf diese Pizzakartons mit dem Kugelschreiber Ideen geschrieben haben für Websites, die wir ansteuern, denn damals musste er noch zahlen pro Minute sozusagen. Das ging über die Telefonrechnung. Glaube ich, vermute ich, muss so sein. Und dann haben wir uns immer überlegt, was für Seiten könnten wir ansteuern. Und uns ist dann irgendwann nichts mehr eingefallen. Und ich weiß noch wie heute, dass wir dann sagen, vielleicht hat Siemens das Verhalten. Waren wir einfach immer froh, wenn wir eine Seite eingegeben haben, die es wirklich gab. Es gab noch keine Suchmaschinen damals. Das heißt, man musste wirklich die URLs kennen. Und dann haben wir Siemens.de und dann kam tatsächlich die Seite von Siemens, hatte sich so langsam aufgebaut.
War doch bestimmt eine Zeit, wo man auch immer noch
http://www.
Also das nur www. Hat ja nicht gereicht am Anfang.
Richtig. Oder wie heute einfach gar nichts, weil das läuft ja eh alles über Google, was man gar nicht mehr merkt heutzutage. Harald Schmidt hat das damals immer. Harald Schmidt war einer der ersten Sendungen, die eine Website hatten. Und der hat es immer sehr genüsslich und gerne und ausführlich mit http://www.harald-schmidt-show.de. Das erinnere ich auch noch. Und dann haben sich diese Seiten halt wahnsinnig langsam aufgebaut. Man musste sich echt gut überlegen, wo man raufklickt, weil das kostbare Zeit war.
Und die man pro Minute bezahlen muss.
Dann hat mir tatsächlich Christian irgendwann angeboten, dass ich zu ihm kommen kann und ihm 5 D-Mark auf den Tisch legen kann. Und dann habe ich eine halbe Stunde Surfzeit nur für mich gehabt.
Er hat ein eigenes Internetcafé
gemacht. Er hat ein eigenes Internetcafé gemacht. Und ich glaube, ich habe das einmal gemacht oder so. Und ich weiß noch, wie ich davor saß und einfach nicht wusste, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Und dann kam wenige Zeit später, weiß ich nicht, wann wir das dann hatten, 97, 98, keine Ahnung, als wir dann auch unser 56K-Modem hatten, da habe ich dann halt echt angefangen, so vor allen Dingen tatsächlich als großer Star Trek-Fan damals, Star Trek-Seiten oder sowas zu entdecken. Und das ist tatsächlich so, das hat man damals auch immer gesagt oder etwas später gesagt, das Internet wurde durch 2 Sachen groß gemacht, Pornografie und Star Trek. Weil die meisten ersten ganzen Foren und Fanseiten und so weiter waren alles Star Trek-Seiten. Und später kamen dann bei mir auch Videospiele dazu, dass man dann einfach diese ersten Seiten angesteuert hat. Und es war aber, ich hatte auch da schon längere Zeit einen eigenen PC ohne Internet und habe den trotzdem täglich benutzt, habe mich da reingesetzt und ich weiß das. Und das Krasse ist halt, dass mit dem Internet, spätestens mit dem ISDN-Internet, dann so schnell alles von der Internetnutzung überschrieben wurde, dass man sich nicht mehr vorstellen konnte, warum man vorher am PC saß. Aber klar, man hat PC-Spiele vielleicht gespielt.
Genau.
Aber ich habe halt auch einfach am PC gesessen und irgendwelche Dinge getan. Und ich konnte mir schon ein halbes Jahr später nicht mehr erklären, wie ich ohne Internet meinen PC-Alltag bestritten habe und warum das überhaupt eine wertvolle Maschine ist sozusagen für mich, weil ich nicht einfach eine Konsole hatte zum Spielen und einen PC braucht man nicht. Aber man hat einen PC, man hat damit irgendwelche Word-Dokumente oder ich weiß es nicht, was man damit gemacht hat. Und das ist halt wirklich, wie mit so einem Switch, hat es die gesamte PC-Nutzung sofort und so krass verändert. Und es war dann ja auch sofort alles da, das ist ja alles vorgelesen, eben ICQ war sofort da. Das heißt, man konnte sehr schnell dann mit anderen Leuten in Kontakt treten. Das hat sich alles entwickelt zwischen dann, weiß nicht, 97 und 99 oder 2000. Und dann kam eben ziemlich schnell hintereinander erst ISDN, was das schon mal deutlich beschleunigt hat, und dann DSL.
DSL, ja.
Und mit DSL und Flatrate, und ich weiß noch, wie krass das war, das fühlte sich so frisch und neu an, weil man wirklich gemerkt hat, dass man an der Spitze einer Bewegung ist, dass man nicht so war, ich bin jetzt 14 und kriege deswegen jetzt DSL, sondern DSL ist da.
DSL ist da.
Ist neu.
Und das kam irgendwie auch sehr schnell nach ISDN, war mein Eindruck, ja, dass da gar nicht viel Zeit dazwischen war. Aber der Techniksprung, der damit möglich ist, der war ja irrsinnig. Richtig. Und trotzdem, wenn man das wahrscheinlich heutzutage sich angucken würde, wie lange es da noch gedauert hat, eine Website aufzurufen im Vergleich zu jetzt, auch wahrscheinlich super langsam.
Ja. Und Hansenet kam dann.
Hansenet, ja.
Hansenet hat in Hamburg zumindest DSL flächendeckend ermöglicht gemacht, zwar schon die Preise, und wurde dann umgebrandet zu Alice.
Alice.
Die schönste Verbindung.
Und Alice wurde zu Vodafone irgendwann.
Irgendwann haben die geschluckt. Und Alice war von diesem Supermodel als krasse virale Werbekampagne. Überall stand Alice kommt, in großen Plakaten, man wusste nicht, was es ist.
Ja.
Dann wurde enthüllt, Alice die schönste Verbindung mit dieser, ich weiß nicht, wie sie heißt, Vanessa Hensler, ist das richtig? Nee, Hensler ist der Koch.
Die Künstler, die Schauspielerin.
Das Model, die war super bekannt dann.
Keine Ahnung,
weiß ich nicht. Vanessa, ich weiß es nicht genau. Und damit standen einem ganz andere Möglichkeiten. Dann waren plötzlich Online-Spiele möglich. Dann hatten man diese ganzen Messenger- und Datentransfere. Napster kam dann, E-Donkey, E-Mule. Plötzlich konnte man sich
seine
Musik... Ja, richtig. Einer fehlt mir noch. Napster war der erste. Kazaa, E-Donkey, ist egal. Die erste Suchmaschine, die groß war, war Lycos.
Mit dem Hund, ja.
Und Lycos war viel größer als Google und viel besser als Google. Und Google war auch da, aber war eher so eine, so wie später Yahoo.
Ja.
So findet nie die richtigen Sachen und ist irgendwie minderwertig.
Heutzutage Bing.
Ja, und irgendwann hat Google einfach Lycos komplett platt gemacht. Und das war dann auch so sukzessive. Und parallel, also dieses parallel zu meinem jugendlich werdend und erwachsen werdend, dieses Fenster in die Welt zu bekommen, mit Leuten zu chatten nachts aus irgendwelchen anderen Städten, die man eigentlich gar nicht kennt, und philosophische 16-jährigen Gespräche zu führen. Oder dann habe ich halt irgendwie dich kennengelernt, und ich glaube, dass sich das auch dadurch schnell manifestiert hat, dass wir uns nicht einfach nur getroffen haben, sondern dass wir zwischen den Treffen einfach permanent dann über ICQ Kontakt hatten.
Ja, und zwar wirklich permanent. Ich habe das ja irgendwann mal festgestellt. Man kann es ja sagen, wir haben uns kennengelernt im Jahr 2004.
Nein.
Zwei. Dann war es der 4. August 2002.
Also
Silvester. Genau, das Silvester aber richtig kennengelernt, wo wir dann ins Gespräch gekommen sind und wo dann diese Erfolgsgeschichte begann. Das war dann im Sommer 2002.
Ja, und als Wiesenspielplatz.
Genau, und wir haben uns kurz danach bei ICQ geaddet, und dann gab es von dem Tag bis ungefähr zweieinhalb, drei Jahre später nicht einen einzigen Tag, wo wir nicht auf irgendeine Weise Kontakt hatten, dass wir uns gesehen haben oder eine SMS geschrieben haben, was damals ja auch noch ein Ding war. Oder eben halt, und das war in den meisten, an den meisten Tagen der Fall, kurz mal bei ICQ ausgetauscht. Über weiß ich nicht, was wir da eigentlich immer zu besprechen haben.
Ganz am Anfang, eines unserer ersten Themen war das Intro von DuckTales.
Das sagt, ja, das Onkel Dagobert das spielt.
Das Onkel Dagobert den Trommelwirbel spielt.
Ja.
Und
also diese niederschwellige ja, Kommunikation
in alle Richtungen. Und das war dieses, man kommt nach Hause, macht den PC an, guckt, genau, wer ist online.
Genau.
Und wem hat man eine Nachricht? Dann gab es diese geilen Away-Nachrichten, die man geschrieben hat, dass man schreiben konnte, was man gerade macht, und dann konnte man gucken, wer, genau, ist gerade da.
Bin gerade essen, bin gerade mit dem Hund raus, ja, spiele gerade dieses und dieses.
Ich habe die zu einer richtigen kleinen Kunstform erhoben, dass ich da irgendwelche Sachen reingeschrieben habe, die lustig waren. Und da haben sich dann auch so eine Vorform von Memes oder so individuellen Memes irgendwie ergeben. Das gleiche auch mit, weiß ich nicht mehr, was wollte ich jetzt noch sagen?
Diese Away-Nachrichten konnten auch übrigens Beziehungsstreitereien hervorrufen, erinnere ich gerade, weil ich irgendwann mal, man hat ja auch den PC dann auch ständig angehabt, selbst wenn man nicht zu Hause war. Und da weiß ich noch, dass ich bei an einem Abend in den Sommerferien, wo es eine große, ein großes Zusammentreffen vieler Menschen draußen gab, in eben jedem Alster-Spielplatz-Ort, wo wir uns kennengelernt haben. Wie hieß denn das? Alstertal. Alstertal-Spielplatz. Ja. Da hatte ich in meiner Away-Nachricht Fettes Brot zitiert mit König Boris, Schiefrocker, geh auf Party und trink Wodka. War ich auch wahrscheinlich vor, den Wodka zu trinken. Und da hat meine damalige Freundin Kati, liebe Grüße an dieser Stelle, richtig, richtig Terror gemacht. Was, du willst nur weggehen und dich betrinken? Das sind bestimmt andere Mädchen. Wegen der Away-Nachricht bei ICQ. Sowas ist auch überhaupt nicht mehr denkbar. War vorher nicht denkbar, ist heute nicht mehr denkbar.
Ich hatte irgendwann ein Skript. Wir hatten ja, hallo Conny, gute Leute, die sich dann gut damit auskannten. Und da konnte man das alles konfigurieren. Das war nicht so wie heute mit Apple und alles ist vorinstalliert, sondern man hatte da richtig Eingriff. Und da konnte ich, hatte Conny mir ein Skript geschickt, mit dem man sehen konnte, wer die eigenen Away-Nachrichten gelesen hat.
Hatte ich auch von ihm.
Und ich habe, das wollte ich eben auch noch sagen, ich habe tatsächlich, hatte ich eben, glaube ich, vor der Pause schon gesagt, die komplette Chat-History von uns.
Ja, das finde ich.
Irgendwo liegen. Und von allen anderen, mit denen ich gesprochen habe. Und man hat ja immer eine riesen Freundesliste. Und dann einfach, das war eine der Haupttätigkeiten, zu gucken, wer ist gerade da, mit wem will man gerade reden oder quatschen. Und dann haben sich halt richtig Gespräche
auch. Hunderte Stunden.
Also, statt Telefonaten, so wie bei Bill Cosby, die Kinder die ganze Zeit am Telefon hingen und dann von Bill Cosby irgendwann rausgetragen wurden.
Ich musste heutzutage ganz häufig dran denken, weil ich schreibe, so wie, glaube ich, du auch, schnell, zehnfingrig, blind.
Mhm.
Und ich wurde so häufig schon gefragt, oh, du kannst aber schnell schreiben. Ohne hinzugucken, hast du mal einen Schreibmaschinenkurs gemacht? Und nein, ich habe viel gechattet als Kind. Ich hatte, oder als Jugendlicher, ich hatte ICQ, ich hatte viele Freunde in meiner Liste. Das kommt nur daher, ausschließlich daher kann ich blind zehnfingrig tippen.
Es hat sich wirklich wie eine richtige Pionierzeit angefühlt. Das ging mit den ganzen Computern, auch mit Computerspielen los, wie eine Sache, von der wir auch offensichtlich mehr Ahnung hatten als alle Leute, die älter waren als wir, vor allem jetzt unsere Eltern. Das konnte uns niemand beibringen, das haben wir uns selber erschlossen. Und wir waren so krass am Puls der Zeit dran. Und dann die File-Sharing-Dienste und wie man sich auskannte, was man alles für Kniffe wusste, um da reinzukommen und auf die Server und BitTorrent und FTP-Server.
Aber was man da auch teilweise leiden musste, um das dann richtig zu lernen, wie viele Viren ich mir runtergeladen habe und wie häufig ich meinen Rechner damals komplett platt machen und neu...
Und rumschrauben.
Neu installieren musste und rumschrauben musste. RAM
nachrüsten, Motherboard austauschen. Genau,
das war
ein... Muss man, die kann man nicht mehr öffnen, die scheiß iPads hier. iBooks, MacBooks, Air, wie heißen die
MacBook,
denn?
MacBook.
Was ist denn das mit R?
MacBook Air. Gibt auch MacBook Pro. Kann man aber auch nicht gut dran rumschrauben. Ja, das war eine ganz besondere Zeit. Ich möchte ganz kurz von meinem Eintritt in diese Welt erzählen, wenn ich darf.
Unbedingt.
Es war deutlich später, das muss so 2001 gewesen sein. Das war auf jeden Fall ISDN schon. Also ja, 56K haben meine Eltern übersprungen. Meine Eltern waren da auch ein bisschen spät dran, muss man sagen. Und ich weiß tatsächlich noch, als wir dann, musste ich meine Eltern überreden, lass uns doch mal Internet, wie wär's denn und so. Und dann dachten meine Eltern, ach, braucht man doch nicht und ist teuer. Und irgendwann hatte ich sie aber soweit. Und dann habe ich das war super kompliziert damals, das zu installieren und aufzubauen. Also da gab es ja so viele verschiedene einzelne Dosen und Kabel. Richtig. Und es muss in der richtigen Reihenfolge auch noch erst das da rein und dann da. Und so erst dann.
Wie heute, wenn wir versuchen, was aufzunehmen.
Genau, nur noch komplizierter. Und das war wirklich, das hat bestimmt 2 Stunden gedauert, bis ich das zum Laufen bekommen habe. Und ich weiß noch, das allererste, was ich damals gemacht habe, war, über T-Online konnte man damals SMS schreiben, was damals noch eigentlich 20 Cent gekostet hat oder 19 Cent. Und dann habe ich meinem Bruder geschrieben, der nicht zu Hause war, wir sind online. Das war das allererste, was ich im Internet überhaupt gemacht habe. Und das zweite, was ich gemacht habe, war, auf die Seite www.giga.de zu gehen. Ja. Weil damals gab es die Sendung Giga auf NBC. Ja. NBC Giga, eine Internet- Unterhaltungssendung, die immer jeden Tag von 15 bis 20 Uhr lief, live, mit immer verschiedenen Rubriken. Und da waren immer so neue, junge, hippe Moderatoren, die zu verschiedenen Bereichen des Lebens, Videospiele, Stars.
Giga Games,
Giga Games kam dann später, genau, das war dann Ableger, das war da.
Die hatten so ein riesiges, loftmäßiges Studio,
genau,
oder? Wo sie dann immer von einem zum anderen gegangen sind.
Das hat mich völlig fasziniert. Alle saßen immer gleichzeitig da und je nachdem, welche Rubrik gerade dran war, ist dann halt die Kamera dahin gegangen. Da gab es so eine allgemeine Moderatorin, Miriam Pielhauer hat das jahrelang gemacht. die ich, die schwer verliebt war, rest in peace, muss man sagen, leider.
Die ist gestorben?
Ja, schon vor.
Also ich weiß, dass sie Krebs hatte, aber danach hatte sie doch noch eine ganze Zeit lang, mit der habe ich doch noch zusammengearbeitet, als ich für dieses thailändische Hilfsprojekt gearbeitet habe. Da war sie unsere Botschafterin und ist dann hingeflogen.
Ja, die das ist war gar nicht so lange her. Bestimmt auch schon 5 Jahre tot.
Wow.
6 Jahre tot. An Brustkrebs letzten Endes doch verstorben. Ah. Das ist sehr schade. Es war, glaube ich, auch ein guter, cooler Mensch. Mhm. Liebe Frau.
Den Eindruck hatte ich auch.
Und genau, also diese ganzen Leute heutzutage von Rocket Beans und Game One und Game Two, die sind halt, also kommen überwiegend irgendwie aus der Giga-Zeit, zumindest die alten Hasen.
Ich konnte gar nicht glauben, dass es so ein Format überhaupt gibt.
Und ich fand das
wie dieser MTV-Effekt.
Ich habe das wirklich stundenlang geguckt. Jeden Tag, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, bevor ich Internet hatte, habe ich dann erstmal NBC angemacht, dass man überhaupt NBC empfing und da deutschsprachiges Programm lief. Ist irgendwie auch seltsam im Nachhinein. Aber ich habe das immer geguckt und das war so mein Einblick in die Welt des Internets, weil das war ja immer sehr internetaffin und dann konnte man mit den chatten und bei Umfragen teilnehmen und was weiß ich. Das war ja sehr interaktiv, das war was völlig Neues damals und das hat mich wirklich fasziniert. Ich weiß sogar noch, dass ich, als der 11. September war, 2001, guckte ich auch gerade NBC Giga zu Gast, war Kalle Pohl. Und dann bin ich irgendwie, da gab es da glaube ich Werbung oder irgendeine Rubrik, die ich nicht so interessant fand. Und dann habe ich gesehen, huch, da ist ja ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Ja. Ich wusste gar nicht, was das World Trade Center war. Man merkte schon, da ist irgendwas stimmt da nicht. Aber auf jeden Fall war deswegen die erste Seite, die ich angesteuert habe, giga.de, weil ich unbedingt sehen wollte, was ich immer schon im Fernsehen sehe, weil die ja auch dann immer so die Bildschirme abgegriffen haben, dass man auch die Seite, die giga.de-Seite sehen konnte. Und das zum ersten Mal mit eigenen Augen zu sehen, war wie ein Blick in eine neue Welt. Man hatte wirklich den Eindruck, jetzt steht einem jetzt die komplette Welt zur Verfügung. Eine neue Welt. Und das war so aufregend. Und am Anfang mussten wir auch immer noch pro Minute bezahlen. Das war dann ganz schön ätzend.
Flatrate war so geil.
Und genau, noch, als dann Flatrate kam, da war dann kein Halten mehr.
Hast du keine Flat?
Ja.
Ich habe jetzt eine Flat.
Und man hat wirklich wochenlang seine Rechner angelassen, um halt bei den ganzen File-Sharing-Programmen seine Alben und Filme und Serien runterzuladen.
Ich weiß, dass ich völlig aufgeregt war. Das war dann schon ein bisschen später, als man schon richtig im Geschäft war, als Warcraft 3 rauskam. Und irgendwie hatten wir darauf hingefiebert und dann hatte ich auch mit Christoph im Hin und Her geschrieben und wann ist es jetzt soweit? Irgendwann hat er den Link.
Ein Computerspiel, ein Strategie-Computerspiel, welches man auch gegeneinander spielen kann.
Das ist immer für unsere unbedarften
Zuhörer. Nein, ich weiß ja,
den Kontext.
Ich weiß ja von vielen Leuten, die das hören und die haben übrigens gar keine Ahnung, wenn sie das hören, was Warcraft 3 ist und dann ist es halt blöd.
Ja, stimmt schon. Ich habe das nicht auf dem Schirm. Jeder muss Warcraft 3 kennen. Und dann habe ich abends den Rechner angelassen. Das war sehr ungewöhnlich. Ich habe abends den Download gestartet und die ganze Nacht durchgezogen. Und am nächsten Morgen, und ich hör den Lüfter noch. Ich weiß, wie ich im Bett lag, es war dunkel, ich sah das grüne Licht und ich höre den Lüfter und ich weiß, da drin wird jetzt gerade Azeroth runtergeladen für mich. Und am nächsten Tag war Schule. Und am nächsten Morgen bin ich hingegangen, habe geguckt und der Balken war voll. Und ich bin in die Schule gegangen und Christoph war da und die auffälliger. Und dann sind wir nach Hause ganz schnell und haben es beide eingeschmissen. Das war ganz fantastisch, dass man sich das war natürlich hochgradig illegal.
Na klar, aber da hatte man überhaupt keinen Sinn damals für. Nee. Also da finde ich, kann man auch einem
und
fast keinen Vorwurf machen, weil es auch so leicht war. Es war ja so einfach.
Ja, wir waren ja auch nur wenige. Es war nicht so, dass das die breite Masse und jeder konnte und kannte das.
Das hat wahrscheinlich letzten Endes gar nicht so wahnsinnig viel Schaden hervorgerufen, weil die es gemacht haben, hätten sich es wahrscheinlich sowieso nicht leisten können, sodass da auch kein generiertes
Geld. Und ich habe mir ja trotzdem immer noch viele Spiele gekauft und es waren unterm Strich am Ende nicht sehr viele Spiele, weil das ja, jedes Spiel war halt so ein riesen Angang. Aber das war einfach so faszinierend, dass man das konnte. Und ich war ja noch so jung, dass das auch so eine ungewöhnliche Erfahrung war, sich so etwas auf die Art und Weise zu erschließen.
Ja.
Und in seiner Peer Group die Experten zu haben, sozusagen, und selber zu einem zu werden.
Und das
war schon eine schöne Zeit.
Das Gefühl, plötzlich so viel Zugriff auf Dinge zu haben, was ja heute völlig selbstverständlich ist mit Spotify und mit Netflix und mit Amazon Prime und wie die Sachen alle heißen.
Und Handys waren ja damals überhaupt noch nicht denkbar. Irgendwann gab es ein UMTS.
Ja.
Was ich noch verlacht habe, weil ich dachte, toll, da kannst du irgendwie für viel Geld dich einwählen, dann kriegst du 3 Ziffern irgendwie Blödsinn, so schlecht als Videotext so ungefähr.
Ja, was vor allem eigentlich, das einzige Ärgernis war ja, dass man ständig aus Versehen auf diesen Knopf gekommen ist und dann immer sofort auf zurück gedrückt hat, weil man es gar nicht wollte und man Angst hatte, oh Gott, es kostet Geld, ja. Schnell weg.
Das war ja gruselig, UMTS.
Ja, ich habe das nie benutzt, ernsthaft.
Ja.
Das damalige mobile Internet, ich das weiß war nicht, einfach
wann nicht zu gebrauchen. Wann war das so, dass wir selbstverständlich mobiles Internet hatten auf Handys?
Der große Durchbruch der Smartphones war ja im Grunde das erste iPhone, das war 2007. Ja, das
hatte ich aber nicht.
Ich hatte das auch nicht, aber da wurde es zumindest irgendwie normaler.
Ja.
Also
ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Sprung gemacht habe und dann plötzlich
doch,
wahrscheinlich meine E-Mails und so.
Ich weiß es tatsächlich bei mir schon, weil ich irgendwie immer nicht Smartphones hatte, bis da war ich schon in der Ausbildung. Da habe ich so ein Smartphone von Sony Ericsson irgendwann gekriegt. Also muss das so 2010
so spät erst, ne?
Gewesen Krass. Sein, genau. Und mein erstes iPhone hatte ich 2011. Da ging es dann erst so richtig los.
Das ist so selbstverständlich jetzt. Bei Musik von wegen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Ich glaube, ich habe durch Internetpiraterie viel mehr Geld in die Musikindustrie gehauen als sonst, weil ich so viele Bands dadurch entdeckt habe, von denen ich mir dann auch hinter die Alben gekauft habe, auf Konzerte gegangen bin und so weiter.
Ja.
Mhm. Das war ja auch das Tor zum Glück wirklich in der Hinsicht. Und dann auch das ganze Online-Gaming. Und dann hat man irgendwie angefangen, Counter-Strike und Jedi Knight oder sonst was mit Leuten aus aller Welt zu spielen. Das war auch so faszinierend. Und zu chatten. Und dann hatte ich irgendwelche Skripts, dass ich automatisch Nachrichten schicken konnte und irgendwie ja, vor jeder Runde die Sachen zusammengekauft habe und so. Das war toll. Ich bin kein großer Online-Spieler, nie gewesen. Aber das ist schon auch echt eine besondere Erfahrung gewesen.
Auf jeden Fall was völlig Neues. Ich habe online auch damals nicht gespielt, so wie heutzutage aber auch.
Auf unseren LAN-Partys.
Aber wir haben LAN-Partys zusammen gemacht, was natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts definitorisch mit Internet zu tun hat, aber von der Erfahrung
her. Das war ja zeitgleich, die Entwicklung.
Ja,
also
genau.
Das
ist genau,
genau die Zeit gewesen. Warst du nicht mit dabei bei den legendären LAN-Partys bei Jakob Schwemmler?
Nee. Da war ich nicht dabei. Aber Jakob Schwemmler, an den muss ich gerade denken, weil der hat mir irgendwann mal, Stichwort Piraterie, Internetpiraterie, eine riesen Schublade, die war locker so fast so groß wie der Tisch und auch auf jeden Fall so tief, riesengroß, mit gebrannten CD-ROMs, wo Filme drauf waren, geschenkt. Da hat er, glaube ich, bei ICQ oder so gefragt, wer hat Interesse daran, das muss hier weg. Ich fahre es auch vorbei, habe ich gesagt, jo, nehme ich. Und ich habe nichts davon geguckt, weil es hat mich auch damals irgendwie, damals waren die auch schon irgendwie in diesen schlechten Auflösungen, schlechter Qualität, irgendwie 640x480.
Ja. Aus dem Kinofilm abgefilmt.
Genau, das fand ich irgendwie alles scheiße.
Also, das war auch so, als dann kamen die ersten abgefilmten Dinger, ich weiß das noch.
Da gab es doch auch,
dass ich irgendwie eine ganz schlecht abgefilmte Version der allerletzten Folge von Star Trek Voyager schon vorab sehen konnte.
Das war doch bei Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung 1999, das war doch einer der allerersten
Filme, wo sie im Kino mitgefilmt haben. Die
großen Schaden vermutlich dadurch hatten, dass es ein...
Das war ein Ding damals mit diesem Mitfilm im Kino.
Genau, dass es so eine Raubkopie davon gab.
Lächerlich heutzutage.
Total lächerlich. Das ist überhaupt gar nicht mehr zu glauben, dass es mal so ein Problem war. Das war eine aufregende Zeit.
Ich bin froh, dass du das Thema angeschnitten hast, weil mich das wirklich nostalgisch zurückversetzt in eine Zeit, für die ich bis jetzt keine Nostalgie so sehr hatte. Weil normalerweise, wenn ich so an die Vergangenheit denke, dann ist es eher die Jahre davor, so die Kindergarten- und Grundschulzeit und so und 80er-Jahre, frühe 90er-Jahre.
Ja.
Aber dieses Ganze, und das dann auch begleitet, hatte ich ja eben schon gesagt, mit diesem Erwachsenwerden und dieser Zeit von, weiß ich nicht, Punkrock und Dosenbier und irgendwie, das ist schon, und Bill Clinton.
Bill Clinton,
ich sag's immer wieder. Halt die Zeit vor dem 11. September, die hast du letztes Mal schon gesagt, diese Sorglosigkeit, die da herrschte. Das war schon eine gute Zeit. Die Welt gehörte einem, alles war gut, die Entwicklung sah gut aus, es gab noch keine Klimakatastrophe und keinen Terrorismus. Und
oh, ich glaube aber, dass es die Klimakatastrophe schon gab.
Natürlich gab es die, aber sie war nicht auf unserem Radar.
Aber kennst du, das ist ein kurzer Exkurs, aber ich möchte gerne was anderes noch zum Thema Internet sagen, aber kurzer Exkurs, kennst du noch Captain Planet? Die Zeichentrickserie Captain Planet?
Nee.
Captain Planet war eine, ich weiß gar nicht, ob die aus Amerika kam oder ob das auch so ein Anime war, wo man dann aber nicht mehr wusste, dass es eigentlich ursprünglich aus Japan kommt, so wie Heidi.
Kum Kum oder Chuck der Biber.
Chuck der Biber ist auch aus Japan?
Mhm.
Okay, siehst du, wusste ich gar nicht. Kann sein, dass es bei Captain Planet auch so war. Und bei Captain Planet war es so, dass die Die Erdmutter Gaia war wütend auf die Menschheit, weil die Menschheit sie so zerstört hat. Und deswegen hat sie bestimmten jungen Menschen, Jugendlichen, kann man vielleicht sagen, aus verschiedensten Ländern über auf der Welt, aus Nordamerika, Südamerika, Europa, aus Russland, aus weiß was ich, verschiedene Kräfte gegeben. Einmal Kraft der Erde, Kraft des Wassers, des Windes, des Feuers und der Liebe. Und wenn die dann ihre Ringe zusammengemacht haben, dann kam Captain Planet und hat meistens irgendwelche Umweltkatastrophen abgewendet. Also, das keine Ahnung, wann das war, Anfang der 90er, Ende der 80er.
Aber in den 80ern gab es doch die ganze grüne Bewegung und alles natürlich.
Genau, also das war auch da schon.
Und so.
Genau,
ja.
Weil
aber erstens,
Atommüll, ja, Atomkraft.
Richtig,
ja.
Richtig.
Es gab wohl auch so eine Folge, habe ich mal gelesen, die in Deutschland erschienen ist, wo es eine Zeitreise gab und die sind ins Nazi-Deutschland zurück, um Deutschland zu entnazifizieren. Die ist aber in Deutschland leider nie erschienen. Und Captain Planet war auch ein ziemlicher Lauch, der konnte nichts.
Ein Lauch?
Ein Lauch, ja. Kennst du das, ne?
Sagt man das nicht? Ist es nicht so ein Schimpfwort für Deutsche, von Nicht-Deutschen oder so?
Nein, das ist ein Schimpfwort für Weicheier.
Ja, ein Lauch, doch kenne ich.
Ja, und das war Captain Planet. Wenn der irgendwie, der hatte irgendwie so ein Sonnensymbol auf der Brust und wenn er schmutzig war, weil er auch mit Solarenergie lief, muss man sagen, umweltbewusst,
hatte er keine Kräfte mehr. Das war da schon, das stimmt.
Also das
war nicht so eine unmittelbare echte Katastrophe, sondern es war eher so, oh Gott, es könnte passieren. Und jetzt haben wir ja wirklich die Scheiße.
Ja, da habe ich neulich auch ein sehr gutes Bild im Internet gesehen, wo man irgendwie aus den verschiedenen Jahren sowas gesehen hat wie hör auf, FCKW zu benutzen, sonst ist schlecht für die Natur. Hört auf, Atomkraft zu benutzen, sonst ist schlecht für die Natur. Hört auf, Verbrennungsmotoren zu benutzen, sonst ist schlecht für die Natur. Und dann 2020 versucht, alles besser zu machen oder die Menschheit stirbt bald. Also, dass sich der Ton drastisch verschlimmert hat, und zwar völlig zu Recht. Aber zum Inhalt wollte ich noch sagen, in meiner Recherche habe ich das Zitat gelesen mehrfach, dass das allgemein gesagt wird, dass die Entwicklung des Internets und vor allem die Implementierung des Internets in die gesellschaftliche Norm vergleichbar große Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte hatte oder hat, wie damals die Erfindung des Buchdrucks. Mhm. Also zu den absolut führenden technischen Neuerungen, was so die veränderliche Kraft angeht.
Ja.
Wir waren dabei.
Ja. Und das hättest du mir mal erzählen müssen, als ich bei Christian zu Hause versuche, Siemens.de zu öffnen, dass das jetzt irgendwas von gesellschaftlicher Relevanz hat. Ja, es war toll und es war aufregend und ich habe das sehr, sehr geschätzt. Und als Amazon kam, habe ich Amazon, war irgendwie, habe ich nicht ernst genommen, eBay schon sehr. eBay habe ich auch gerne und viel benutzt.
Oh, als ich mich bei eBay angemeldet habe, war ich 17 Jahre alt.
Ja.
Und ich weiß noch, weil man musste offiziell 18 sein, um sich einen Account zu machen. Und man musste dann auch ein Geburtsdatum angeben, man konnte halt irgendeins angeben. Und dann habe ich natürlich eins genommen, wo ich volljährig bin, also gelogen, dass ich volljährig bin und habe, weil ich dachte, oh, ich muss eBay austricksen, ich bin ja ein schlauer Mensch, habe ich mich genannt Tim_Lange19, um zu signalisieren, dass ich nicht erst 18 bin und volljährig, sondern ich bin sogar schon 19. Und das wird ja jemand, der nicht 18 ist und sich älter macht, so dreist und klug wäre ja niemand. Also wenn ich mich 19 nenne.
Und der E-Mail-Mitarbeiter guckt da genau hin und sagt,
genau. Ah, 19, da muss ich glauben, dass das auf jeden Fall stimmt. Den Namen habe ich übrigens bis heute noch. Das ist kein Witz. Ich benutze E-Mail nicht mehr, schon seit vielen Jahren. Aber ich könnte mich jetzt noch einloggen. Mit Tim_Lange19 oder Tim_Lange19.
Inzwischen ist E-Mail so geil. E-Mail hat eine App. Du kannst einfach Barcodes scannen. Und dann macht dir sofort einen Vorschlag für einen Preis, ob du sofort verkaufen oder Auktion machen sollst. Hat sofort den Text vorbereitet und alles. Super gut.
Ja. Das Internet hat unser Leben in vielen Dingen leichter gemacht, hat uns aber auch ein bisschen was an Zauber genommen, finde ich. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen haben oder privat. Was mich ja wirklich so ein bisschen stört oder was ich manchmal vermisse, ist dieses, vielleicht erinnerst du dich daran auch, wie man stundenlang wenn man irgendwo unterwegs war, über irgendwelche Sachen diskutieren konnte.
Und spekuliert halt, ne?
Spekulieren ohne, konnte.
Dass jemand das Handy gezückt
genau. hat. Genau. Ja, ich google das bei ihm kurz. Und um jede Diskussion auf Null zu bringen.
Dieses schöne Fabulieren.
Genau. Sich Gedanken machen, ausschweifen, überlegen, was könnte noch alles stimmen und was nicht. Und vom Hundertste ins Tausendste kommen. Ja. Das gibt es heutzutage so selten. Wenn, dann muss man es aktiv...
Nur in unserem Podcast.
Ja, bei uns gibt es das immer noch. Aber auch hier... wird ab und zu gegoogelt und es gibt ja auch Momente, da ist es sinnvoll, wenn es wirklich um Fakten geht. Aber
wenn man mit Attila am Tisch sitzt zum Beispiel.
Da geht es selten um Fakten, muss man sagen. Aber das vermisse ich manchmal.
Ja, das vermisse ich auch. Und ich vermisse auch den Pioniergeist dieser Zeit. Also überhaupt irgendeine Art von Pioniergeist. Dieses wirklich sich in etwas vorwagen.
Ich habe ja fast das Gefühl, gut, das ist natürlich nicht mehr in demselben Maßstab, das kann man aber auch nicht verlangen, aber so neue Dienste, neue Apps, neue Ideen, neue Gedanken sind ja manchmal doch schon irgendwie pioniermäßig. Also das erste Mal Instagram, ich habe bei Instagram, als ich das so von dem Konzept gehört habe, da gab es ja Facebook durchaus schon, habe ich so gedacht, was soll denn das? Es ist doch wie Facebook, nur mit weniger Möglichkeiten.
Das denke ich bis heute.
Aber eigentlich, also mittlerweile habe ich verstanden, dass Instagram die viel sinnvollere Plattform ist als Facebook. Na, das ist vielleicht nicht richtig formuliert. Man könnte aus Facebook eine wahnsinnig sinnvolle Plattform machen, wenn es nicht so viele Vollidioten auf der Welt gäbe und die Leute nicht wüssten, wie, also ja, es gibt einfach zu viele, die Facebook
für Scheiße benutzen. Ich habe mich voll, bei Twitter hat es bei mir geklickt und da habe ich mich jetzt voll drauf gestürzt. Was heißt voll? Es ist zumindest so, dass ich das ein bisschen für mich erschlossen habe. Aber es ist einfach nicht so dieses Gefühl, dass man, das liegt natürlich auch in unserem Alter. Wenn du irgendwie mit 16 sowas entdeckst, dann bist du viel mehr der Mittelpunkt der Welt.
Ja.
Als wenn du jetzt mit 35 eine neue App dir erschließt.
Ja, das meine ich, der Maßstab ist sicherlich ein anderer. Aber ich habe trotzdem bei vielen Dingen das Gefühl, immer noch zumindest sehr am Zahn der Zeit zu sein. Man muss es dafür auch selber nicht nutzen. TikTok habe ich noch nie besessen oder mir persönlich angeguckt. Kannst du aufhören, mit dem Kronkorken beim Mikrofon zu spielen? Ich glaube auch nicht, dass TikTok irgendwas für mich ist. Aber ich verstehe das. Was machst du denn da?
Das kommt von der Blume.
Kann sein. Ich möchte kurz meine Beobachtung in den letzten 10 Sekunden sagen.
Ich unterbreche dich gar nicht.
Ich unterbreche niemanden. Ich will es nur einmal ankündigen, dass jetzt ein kleiner Themensprung kommt. Ich habe gerade beobachtet, wie Benny, nachdem er mit dem Kronkorken vom Mikro anfing rumzuspielen, diesen Kronkorken wegnahm und in diesem Holztisch, den ich mit meiner Freundin selber gebastelt habe, aus so einem Astloch, so einem kleinen, ein zunächst für mich unidentifizierbares Stück irgendwas rausgezogen hat. Und das allererste, was er macht, ist daran zu riechen.
Ja, ich wollte feststellen, was es ist.
Und das ist ein Stück Blume.
Ich glaube ja, und ich habe es vorher da reingetan.
Ach, du hast es da reingetan.
Es lag hier und ich fand, es passt sehr, sehr gut in genau diese Lücke rein.
Ja. Guck. Aber trotzdem erstmal.
Und jetzt eben habe ich gedacht, ich kann das jetzt eigentlich nicht einfach so reindrücken und dann zieh's mal raus und dann dachte ich, was das wohl sein mag. Und dann roche ich dran. Riechen ist für mich immer erstmal eine schnelle Möglichkeit, Dinge zu identifizieren.
Besser als es in den Mund zu stecken.
Siehst du?
Okay, Internet. Ich glaube, ich habe.
Wir machen Deckel drauf.
Wir können Deckel aufs Internet machen. Gute Erfindung, aber auch mit sehr vielen negativen Folgen. Aber ich glaube, insgesamt ist eine Welt heutzutage nicht mehr vorstellbar ohne. Kannst du dir noch eine abschließende Frage? Kannst du dir vorstellen, dass innerhalb unserer Lebensspanne noch irgendetwas derartig Großes, Neues kommt, was die Gesellschaft genauso so prägen wird?
Also. Du kannst das natürlich nie vorher sagen. Du hättest mich auch 1992 wäre ich nicht auf die Internet-Idee gekommen. Außer hier unser Nostradamus 1946, der war schon ziemlich fit.
Ja.
Murray irgendwas. Aber mein Eindruck ist, dass die Entwicklung eher schnellere Sprünge macht.
Ja.
Wenn du von ich sag mal 1100 anfängst oder 200 anfängst, und dann guckst, wie lange fundamentale Entwicklungen brauchen und dann guckst, welche Entwicklungen in den letzten 200 Jahren waren im Vergleich zu den letzten 1000 Jahren und welche Entwicklungen in den letzten 50 Jahren waren im Vergleich zu den letzten 200 Jahren.
Wird es immer schneller.
Dass es eher schneller und größer und heftiger wird und schwerer hinterherzukommen.
Das ist halt die Frage, ob nochmal sowas kommt, was so einen krassen Impact hat. Aber könnte, ja, man könnte sich das vorstellen, du hast recht. Du hast völlig recht. Okay, machen wir eine Decke drauf. Ich habe eine ganz kurze Frage, um jetzt mal auf völlig andere Themenfelder zu schließen.
Ich bin jetzt voll von diesem...
Ja, da können wir vielleicht auch noch mal privat drüber reden. Aber folgende Frage. Ist dir mal aufgefallen, dass es offensichtlich einen Beruf gibt, also dass der Job, der Beruf von jemandem ist, sich diese Mülleimersprüche auszudenken?
Ah, die Mülleimersprüche.
Ja.
Über die stolper ich häufig.
Da gibt es halt immer neue.
Das ist eine Werbeagentur.
Ja, aber da muss ja jemand angestellt sein, der für den Bereich Mülleimersprüche zuständig ist. Stell dir vor, das ist dein Job.
Das ist dann nicht gut. Ist
sicherlich nicht der komplette Job.
Ich mag die auch. Aber ich wäre so gerne Millionär.
Ja, aber manche,
einer der schlechteren.
Manche sind auch sehr cringy.
Ja, aber es gibt auch einige, die sehr gut sind. Zum Beispiel, ich bin der Becher der Entleerten. Gefällt mir sehr gut. Und ich denke da wirklich häufiger drüber nach, weil ich denke, dann musst du auch erstmal drauf kommen. Die müssen ein heftiges Brainstorming gemacht haben. Und alles zum Thema, die haben wahrscheinlich so ein Wortfeld an die Wand geschmissen, Thema Müll.
Assoziation, Brainstorming.
Dann, zack, und dann Redewendung und das zugeordnet und so. Mir würde sowas Spaß machen. Ich finde, das ist ein cooler Beruf.
Ja.
Das ist also eine Agentur, ja. Die kriegen einen Auftrag, dann arbeiten sie da dran, danach arbeiten sie am nächsten Projekt, dann machen sie nochmal eine zweite Welle von neuen Sprüchen. Ich finde, die Frage ist, bringt das was? Das Ziel dieser Kampagne ist ja, dass mehr Leute ihren Müll in den Mülleimer werfen. Und die versuchen das weniger mit dem Zeigefinger und sondern mehr mit ein bisschen Humor und ich finde, sie sorgen auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Die Mülleimer in Hamburg haben eine rote Farbe, sind ja sehr auffällig, ohne hässlich zu sein.
Ja.
Und ich glaube, dass es seinen Zweck erfüllt.
Ich weiß nicht, ob das Leute dazu bringt, da eher was reinzuschmeißen. Weil
ich glaube, sie wollen damit den Müll ein bisschen
cooler
positiv setzen.
coole Mülleimer. Ich meine, was sind es für Menschen, die keine Mülleimer benutzen? Also Menschen, die einfach nur Sachen irgendwo hinschmeißen. Die machen das ja wahrscheinlich. Ja, und die machen das doch bestimmt auch gerade, weil in dem Moment da kein Mülleimer in der Nähe ist.
Ja.
Ich kenne es von mir selber. Ich versuche seit einiger Zeit, schmeiße ich eigentlich keine Zigarettenstummel mehr auf die Straße.
Ja.
Das versuche ich so gut es geht zu vermeiden. Aber es kommt trotzdem immer mal wieder vor, dass man lange, lange, lange Strecken läuft oder auf dem Fahrrad fährt und dann ist da einfach kein Mülleimer. Und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, seinen alten Zigarettenstummel in der Hand zu halten. Dann schmeiße ich den auch mal auf die Straße. Das würde ich mit Müll so nicht machen. Den kann man auch eher in die Tasche stecken, häufig, als einen Zigarettenstummel. Aber das sind so die Momente und da ist der Spruch mir persönlich relativ Laterne, ob da jetzt irgendwas Witziges
draufsteht. Ja, es geht ja nicht darum, dass du sagst, oh, ich mag den Spruch, deswegen habe ich jetzt eine höhere Motivation, sondern dass die Sprüche sind, glaube ich, zusätzlich Aufmerksamkeitsmagneten, dass du einfach mehr drauf hast, die stehen überall. Und es sind überall Mülleimer. Mülleimer, da könnte ich ja auch mal drauf, weil manche schmeißen auch einfach ihren Müll 5 Meter neben Mülleimer.
Ja, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Aber meinst du, die werden dann davon angetriggert, das doch in die Mülleimer zu schmeißen?
Ich weiß es nicht.
Ich war ja vor ein paar Jahren...
Das war bestimmt eine teure Kampagne.
...war ich in Amsterdam und ich liebe Amsterdam so sehr. Amsterdam ist so eine schöne Stadt und wir merkten in der ganzen Truppe, mit der wir da waren, Amsterdam ist gut zu uns. Amsterdam ist aktiv da, um uns eine gute Zeit zu machen. Und es war dann wirklich so, dass Amsterdam uns immer das präsentiert hat, was wir gerade gebraucht haben, wie so ein Genie oder so. Und es war wirklich so, wir haben jetzt irgendwie langsam richtig Bock, keine Ahnung, wir hatten uns vorgenommen, Falafel zu essen. Wir sind über 3 Straßenecken gegangen, Falafelladen. Und wir sind durch die Straßen spaziert, hatten dann irgendwie so Snacks oder so. Und dann haben wir so Müll in der Hand gehabt und dann hat man einmal die Augen hochgenommen, Mülleimer direkt auf der Höhe des Arms. Und das war Amsterdam einfach. Und es gibt so viele Mülleimer in Amsterdam. Das ist alles so durchdacht und genau an den Stellen, wo man es braucht. Und das war toll, da hat man sich wohlgefühlt.
Ja.
Und das wünsche ich mir hier auch manchmal. Also ich
habe den Eindruck, dass die Mülleimerdichte schon sehr hoch ist.
Ja, aber
Amsterdam ist natürlich auch eine kleine Stadt.
Ja, das stimmt.
Verhältnismäßig.
Und vor allem auch eine enge Stadt. Ja, das stimmt schon.
Ja. Okay, aber du meinst, es ist ein bisschen merkwürdig, dass da irgendein Typ jobmäßig sich diese Sprüche ausdenkt.
Ich finde es nicht merkwürdig, vielleicht finde ich es ein bisschen beneidenswert. Wenn er davon leben könnte. Ich glaube ja nicht, dass es sein einziger Job ist. Aber
nein, der ist einfach ein Agenturtyp. Das ist eins seiner Projekte. Und dann hat er 2 Wochen später das nächste Projekt.
Ja, und zwischendurch mal wieder, wir brauchen eine neue Rutsche mit Sprüchen, damit wir die wieder neu bekleben können.
Ja. Ich habe ja mal in einer Agentur gearbeitet, freiberuflich.
Aber da hast du dir keine Mülleimer-Sprüche ausgedacht. Nee. Benni, ich möchte Folgendes vorschlagen. Das wird eine Special-Folge. Einerseits, weil sie sehr lang werden wird, sage ich jetzt schon mal voraus, und weil zwei China-Jingles gibt.
Oder wir machen jetzt die Folge zu Ende und machen noch eine kurze hinterher.
Nein, das ergibt keinen Sinn.
Es ist 22 Uhr.
Ja, aber das ergibt keinen Sinn.
Ich möchte aber nicht so eine ganz so gerne so eine ganz lange Folge.
Warum denn nicht?
Weil ich finde, dass die, also ich weiß es nicht, vielleicht klappt es gut, aber ich habe das Gefühl, dass die so vom Pacing und der Struktur hier nach hinten raus dann manchmal so ein bisschen ausfransen.
Da habe ich gar nicht das Gefühl. Also wirklich nicht.
Ich weiß nicht. Aber es ist okay. Also wir können auch noch weitermachen, aber ich freue mich immer ein bisschen, wenn die Folgen eher so bei 1,5 Stunden sind.
Verstehe ich gar nicht.
Die sind so gute, ist eine gute Länge, finde ich, zum Hören. Weil du, kannst du sie auch so in 1-2 Hörsessions verarbeiten, dann hast du nicht. Dann
man kann das doch auch in 7 Hörsessions verarbeiten.
Ja,
insbesondere, wir sind ja gerade auch wirklich ein bisschen streng, was unseren 2-Wochen-Rhythmus angeht. Also da
habe ich keine abgeschlossene Meinung
zu. Da brechen wir ja gerade nicht aus. Deswegen, ich glaube, zu lang geht gar nicht. Ich kann dir sagen, ich habe Podcasts gehört, die gehen 6, 7, 8 Stunden lang.
Verrückt.
Und viele davon habe ich gehört. Aber natürlich nicht am Stück, sondern dann über einen
langen Zeitraum. Wie lange sind wir denn jetzt?
Wir sind jetzt bei, mit der davor, 40, 45, bei 1 Stunde 25.
Also ein China-Jingle kann ja auch kurz vor Schluss kommen, das macht überhaupt
nichts. Das stimmt. Wir machen jetzt einen China-Jingle.
Wir müssen hier gar keine Nägel mit Nasen machen.
Wir machen keine Nägel mit Nasen, wir machen Pibi mit dem Pibi-Hahn. Und es geht gleich wieder weiter. Bis gleich. Zurück sind wir aus der kleinen China-Pause und wir haben gerade ein bisschen gebrainstormt und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Wir verabschieden uns für diese Woche. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir können aber an dieser Stelle jetzt schon mal ankündigen, das konnten wir, glaube ich, so noch nie, dass wir bereits in einer Woche wieder zurück sind. In einer Woche werden wir schon wieder eine neue Folge veröffentlichen, und zwar diesmal wirklich eine Special-Folge. Worum es da gehen wird, erfahrt ihr nächste Woche. Ich hoffe, ihr konntet viel über das Internet lernen und auch vielleicht in eure eigene Vergangenheit eintauchen, und grüßt doch mal das Internet.
Ihr könntet im Internet Werbung machen.
Zum Beispiel.
Ihr könntet eine Homepage programmieren und eine Bedebu-Fanclub-Homepage.
Krass, ohne uns, ohne das Internet wären wir nicht so möglich.
Darüber haben wir ja gar nicht geredet eben.
Nee.
Das Podcasting und YouTubing und das, was wir die ganze Zeit so machen, womit wir
Social Weltraum Networks haben, so allgemein.
Wir haben mehr über die Anfänge des Internets geredet.
Genau.
Vielleicht soll das alles über die Anfänge des Internets.
Damit wir doch mal einen potenziellen zweiten Teil daraus machen können. Andererseits habe ich das Gefühl, über so den aktuellen Stand wurde auch schon überall sonst genug gesagt.
Podcast über Podcasts, alles über Podcasts.
Stell dir mal eine Präsidentschaft von Donald Trump vor ohne Twitter.
Ja.
Das wäre eine ganz andere Nummer.
Lahm wäre das.
Das wäre lahm, aber wir sind in der heutigen Zeit, es lässt sich daran nichts deuteln.
Nee.
Und deswegen, nicht deswegen, wir möchten uns verabschieden. Danke für die Aufmerksamkeit, wir freuen uns auf nächste Woche und bis dahin eine gute Zeit.
Ja, wir wünschen euch eine sehr schöne Woche.
Genau, bleibt.
Bald ist wieder Freitag, und wenn Freitag ist, sind die Bedebüs.
Die Bedebüs zurück.
Und, mit ihren Schwertern. Und Captain Power, Captain Planet kommt und sagt, rette die Welt, indem ihr den Bedebü, ich bin früher freut.
Was bitte?
Direkt, oh Gott, was? Das kam gar nicht richtig raus.
Nein, das hab ich überhaupt nicht verstanden.
Nee. Das müssen wir jetzt einmal so stehen lassen.
Das lassen wir so stehen.
Und beim Wiederhören gucken wir, ob es irgendjemand dechiffrieren kann. Gott, meine Sprache ist plötzlich weg. Ich hätte ihn das schon mal gefragt, ob ich einen Schlaganfall hatte.
Das wird eine fantastische Special-Folge, die wir gleich im Nachhinein hier aufnehmen werden. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis bald.